Ja, hallo, ich bin Rainer Müller vom Weingut Max Müller I aus Volkach, leite zusammen mit unserer Familie unser klassisches Familienweingut im Herzen des Frankenlandes. Und Jürgen Hammer, für mich ein ganz, ganz besonderer Mensch. Ich kann mich noch an unsere erste Begegnung erinnern. Das war, glaube ich, 2007, wo ich so als No-Name-Winzer in Berlin war, ins Rutz reingestolpert bin und von Anfang an eine tolle Sympathie da war, auch etwas, wo auch Wein nicht irgendwo mit alten Zöpfen behangen war, sondern wenn einer gute Weine gemacht hat, dann war er beim Jürgen auf der Weinkarte drauf. Und ich mag am Jürgen seine Unaufgeregtheit, seine Lockerheit. Er ist ein Typ, der sich nie in den Vordergrund stellt, aber eine Wahnsinns-Weinkompetenz hat und als Mensch, einfach bei uns im Fränkischen würdest du sagen, ein Pfundskerl, mit dem du Pferde stehlen kannst und mit dem es immer wieder Spaß macht, sich über Wein und Gott und die Welt zu unterhalten. Natürlich mit seiner lieben Manu noch dazu. Ich wünsche den beiden alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns in Berlin wieder mal sehen. Ganz liebe Grüße aus dem Frankenland, auch aus deiner Heimat. Jürgen, ciao.
Ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Jürgen Hammer. Jürgen Hammer war der jüngste deutsche Sommelier, der bereits mit 20 Jahren in einem 2-Sterne-Restaurant in den Schweizer Stuben angestellt war. Danach war er ebenfalls bei Dieter Müller im Schlosshotel Lehrbach tätig, wechselte unter anderem ins Vintage nach Köln, arbeitete danach in der Rutz Weinbar in Berlin, bevor er seine Hammer Weinkostbar ebenfalls in Berlin in Kreuzberg eröffnete. Heute ist Jürgen Hammer als Leiter der Sommelier-Schule in Berlin tätig und ich freue mich über die Maßen, ihn hier zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, lieber Jürgen Hammer. Ein herzliches Dankeschön dem heutigen Supporter, dem Partner, dem Unterstützer dieser Podcast-Folge von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, dem toskanischen Weingut Tuarida. Tuarida in der Maremma, in der Toskana, zählt ganz klar zu denjenigen in Italien und das nicht nur in Italien, sondern auch im Ausland, die Kultstatus besitzen. Unweit des Tyrrhenischen Meeres, malerisch auf einem Hügel im kleinen mittelalterlichen Ort Suvereto gelegen, hat sich der anfangs kleine handwerkliche Betrieb im Laufe der Zeit zu einem modernen Unternehmen entwickelt. Begonnen hat es vor genau 40 Jahren, als 1984 Virgilio Visti und Rita Tua zu kaufen, zu erwerben und einen Ort erschaffen wollten, wo sie eins mit der Natur, die Natur leben und ihr Land bewirtschaften können. Letztlich war es ihre Leidenschaft und ihr Drang hin zum Wein, was die Dinge grundsätzlich verändert hat. Anfänglich waren es nur 2 Hektar, die von vornherein seit dem ersten Tag mit enorm viel Strenge und Konsequenz angebaut und in der Philosophie der Garagenweine gelebt wurde. 1984, nicht zuletzt aufgrund des Erfolges fundiert, waren es bereits 9 Hektar und zur Jahrtausendwende 20 Hektar Rebfläche. Heute, 40 Jahre nach der Gründung, blickt man auf Tuarida auf 60 Hektar Weinberge. Einiges hat sich verändert, einiges ist moderner geworden, nur eines ist geblieben. Die intakte Leidenschaft von Rita und Virgil im Val de Gornia zu ihren Weinbergen. Der Weingutsname ist ganz einfach auf die Umkehrung zwischen Vor- und Nachnamen von Rita Tua, also Tuarida, zurückzuführen. Und wenn man sie und natürlich Virgilio Bisti benennt, darf Stefano Frascolla auf keinen Fall fehlen. Der seit 2010 nicht nur als Ehemann von Simena, der Tochter, weiter und weiter entwickelte und in den letzten 14 Jahren dem Unternehmen, dem Weingut, diesem Kultwein eine weiterführende Identität verlieh. Somit konnte die Idee des leider verstorbenen Virgilio in seinem Sinne weitergeführt werden. Und im Val de Gornia werden Weine produziert, die den gebefreudigen Charakter ihres Terroirs erstklassig umsetzen können. Auf dem 60 Hektar großen Anwesen der Maremma zeichnen sich die unmittelbar hinter der Kellerei gelegenen Weinberge durch niedrige und moderate abfallende Hänge aus. Sie sind sowohl mit den Modernisten in Italien, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot Syrah und im weißen Bereich Riesling Traminer, aber auch mit den Traditionalisten wie dem roten Sangiovese oder dem weißen Trebbiano, Anzonica und Vermentino bepflanzt. Je nach Standort differiert die Dichte der Bepflanzung zwischen 5 und 9000 Weinstöcke pro Hektar. Die Trauben werden natürlich von Hand gepflückt und im Keller extrem sensibel nachsortiert. Die Böden sind typisch für die Maremma, mittelschwer, steinig, lehmig, weisen relativ starke Ton- und Sandanteile auf und sind reich an mineralischen Spurenelementen wie Zink und Eisen, was ich finde, man intensiv in den Wein spüren kann. Wenn man einen Wein aus der Maremma im Glas hat, hat man immer diesen prägnanten Eisencharakter in der Nase und später auf der Zunge. Nach der Jahrtausendwende wurde der Weinkeller erweitert und für die Herstellung außergewöhnlicher Weine mit einem starken Eigenprofil komplett neu konzipiert und gestaltet. Und nicht ohne Grund sagt Hugh Johnson, Torrita ist der erste Erzeuger, der in den 1990er Jahren Sovereto als das neue Bolgheri etablierte. Redigafi ist vielleicht der großartigste Merlot Italiens. Und daher ein ganz großes Dankeschön dem Hause Torrita, nicht nur für die besonderen Weine, sondern auch die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge von Somni, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Und natürlich dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Consilio Vini. Ich bin bei dir total neugierig, weil du bist ja mehr oder weniger so der Chef aller Sommeliers als Schuldirektor der Sommelier-Schule in Berlin. Was muss ein Sommelier können? Also was macht einen Sommelier besonders?
Ja, also zuerst mal ehrt mich der Titel natürlich sehr.
Hast du dir selber ausgesucht, also da?
Naja, den Titel nicht, also... Jetzt so Richtung Ende meiner Karriere den jungen Leuten vielleicht ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, ist natürlich eine tolle Sache, ne? Aber den Titel habe ich mir nicht ausgesucht. Aber wenn ich überlege, was den Beruf ausmacht, was die Personen ausmacht, die diesen Beruf ausüben oder ausüben möchten, glaube ich, ist eigentlich der wichtigste Faktor Einfühlungsvermögen. Mhm. Weil wir sind ja quasi, wir haben aus meiner Sicht eine Vermittlerposition zwischen dem Produzenten und den Kunden oder Gästen, denen wir was Schönes, ein schönes Erlebnis quasi machen möchten. Und ich glaube, für beide Seiten, zwischen denen wir stehen, ist es unglaublich wichtig, dass wir in der Lage sind, uns gut einzufühlen. Hm. In das, was die Produzenten machen und eben auch in das, was die Kunden sich von uns wünschen.
Was ist aus deiner Sicht dabei wichtiger? Die Fachmeinung oder das Fachwissen oder die Menschenerfahrung, die Art, sich auf Menschen einzulassen, Menschen zu verstehen?
Für mich steht definitiv Zweiteres im Vordergrund, ganz klar. Also Fachwissen ist natürlich sehr wichtig. Die Erfahrung zeigt eben halt auch, dass die Frage, wie man zum Beispiel eben sowohl den Produzenten als auch den Gästen gegenüber auftritt, natürlich stark davon geprägt ist, wie gut man fachlich gesettelt ist. Mhm. Wenn man wenig informiert ist, ist man automatisch unsicher. Wenn man besser informiert ist, steht man ganz anders da. Aber ich glaube, vieles von dem, was wir wissen, ist für die Kunden am Ende eher sekundär vom Interesse, sondern das zu treffen, was sie sich wünschen, geschmacklich oder generell vom Erlebnis her oder von der Kombination Speise und Wein beispielsweise, zu verstehen, ob es eher Menschen sind, die da vielleicht ein bisschen konservativer denken, ob sie vielleicht irgendwie abenteuerlustig sind und irgendwie schräge Sachen ausprobieren wollen. Ich glaube, sowas zu fühlen und dann eben entsprechend auch umzusetzen, das ist ganz, ganz wichtig.
Vermittelt ihr die menschliche Seite bei euch in der Schule auch?
Ja, wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre, dass ich versuche das natürlich, beziehungsweise auch die Kolleginnen und Kollegen, die unterrichten, ja. Dass man den Leuten, die wir da fortbilden, natürlich schon auch, naja, ich sag mal, ein Standing mitgibt, auch eine gewisse charakterliche Formung und auch vielleicht ein Hinweis darauf, wie man mit bestimmten Situationen optimal umgeht. Aber es ist am Ende doch, wie gut jemand dann letztendlich darin wird, doch sehr, sehr viel von der Persönlichkeit abhängig. Da kann man nicht so viel dran ändern. Mhm. Vielleicht eher feilen oder eher Hinweise, eher Tipps geben.
Es sind duale Ausbildung, die ihr anbietet.
Also ja, absolut.
Also wie oft kommt man zu euch oder wie oft ist man bei euch? Wie viele Stunden
muss
man?
Ja, es gibt ja, gibt ja verschiedene Systeme. Also es gibt ja einmal diese IHK-Ausbildung, also beziehungsweise die Ausbildung, die nachher von der IHK geprüft wird. Da mache ich jetzt eigentlich seit, sind jetzt auch schon fast 15 Jahre letztendlich, einen Block pro Monat. Das heißt, die Teilnehmenden kommen 2, 3, manchmal 4 Tage, je nach Unterrichtseinheit im Monat zum Unterricht.
Ja.
Und dann ist eben 4 Wochen Pausen bis zum nächsten Block, was sich eben als sehr gut erwiesen hat, damit die Leute einfach auch zwischen den Blöcken Zeit haben, das, was eben halt unterrichtet worden ist, auch für sich quasi nochmal nachzubereiten und dann auch so aufzubereiten, dass sie es auch gut lernen können. Sind die Abstände zu lang? Hat man 1000 Ausreden, warum man jetzt gerade nicht lernen sollte?
Ja.
Ist es zu kompakt? Kommt man irgendwann nicht mehr her und prügelt sich das alles ins Kurzzeitgedächtnis rein? Was ich nicht so gut finde, die Leute sollen das ja wirklich verinnerlichen und dann damit auch arbeiten können. Ja.
Es geht ein Jahr.
Es geht in etwa ein Jahr, also wir versuchen es immer so zu takten, dass sie dann relativ zeitnah auch nach dem Ende des Unterrichts dann auch zur Prüfung bei der IHK gehen können. Aber ja, es sind halt, es sind 400 Unterrichtsstunden in Präsenz. Das ist schon ein Haufen Holz. Ne? Ja.
Was ist die Maximalbelegung pro Einheit, die ihr habt? Also wie viel Teilnehmer habt ihr?
Also ich versuche, dass wir nicht über 14 rausgehen. Wir haben in früheren Zeiten, also vor der Pandemie, schon auch mal Kurse gehabt mit 16, 17 Leuten, was mich natürlich auch total freut, wenn das Interesse eben halt auch so groß ist, sich für den Beruf zu engagieren. Aber du weißt selber, man kommt dann irgendwann nicht mehr mit einer Pulle hin. Na, also damit meine ich jetzt, bin ich nicht Gastronomen.
nicht richtig im Leben.
Ja. Genau, ne? Also es wird dann schwierig eben, da musst du eine zweite Flasche haben, das macht es dann eben einfach doppelt so teuer. Ja. Beziehungsweise ist natürlich jetzt größere Gruppen über 7, 8 Stunden bei der Stange zu halten, ist viel aufwendiger, viel anstrengender und es soll ja auch jeder zu Wort kommen. Ne? Das heißt also, je mehr Leute wir sind, desto schwieriger ist es natürlich irgendwo auch, dass jeder da zu Wort kommt und deswegen sind so Gruppen bis 12 Leute eigentlich optimal.
Wie viele Lehrer kümmern sich um die?
Oh, da muss ich gerade mal rechnen. Also, wir sind jetzt hier in Berlin mit mir 9 Leute.
Wow.
Ja.
Und hat jeder seinen Spezialbereich sozusagen?
Genau, also, ja. Richtig. Also wir haben jetzt gerade die großen Weinbauländer, Frankreich, Spanien ist mir natürlich immer sehr, sehr wichtig, dass da absolute Spezialisten machen. Sake macht eine absolute Spezialistin. Und natürlich dann so Sachen wie BWL, wo ich trotz vielen Jahren der Selbstständigkeit einfach überhaupt keine Ahnung davon habe. Das kann ich nicht unterrichten. Und ich habe also ein paar Lieblingsthemen, die ich seit Jahren schon mache, die mir sehr am Herzen liegen. Und so teilen wir uns das auf. Das ist wichtig. Die Leute sollen ja unterschiedliche Persönlichkeiten sehen, sollen unterschiedliche Herangehensweisen sehen, sollen auch unterschiedliche Art und Weisen sehen, wie andere Leute eben auch Wein verkosten und beschreiben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, damit sie nachher auch breit aufgestellt sind.
Ja. Wie up-to-date seid ihr? Also den meisten Schulen wird ja immer nachgesagt, dass sie mehr oder weniger niemals zeitgemäß sind. Ist es bei euch auch so?
Naja, es ist ein gewisser Kampf, weil natürlich jetzt Dinge wie die Unterlagen permanent aktuell halten, ist natürlich schon sehr schwierig, weil jetzt gerade das Zahlenwerk ändert sich eben halt permanent. Und wir können nicht alle 2 Jahre alle Unterlagen wegschmeißen, weil in Rheinhessen 5 Hektar dazugekommen oder weggefallen sind.
Wie löst ihr das dann? Also wir sind ja teilweise gravierend, wenn in Bordeaux mit einmal 30.000 Hektar gerodet werden.
Ja, ich meine, man muss die Leute natürlich darüber informieren. Ich denke schon, dass es uns gelingt, da sehr zeitgemäß zu sein. Es gibt ja dann auch immer sehr gute Statistiken jetzt vom OIV zum Beispiel oder eben was das DWI jedes Jahr rausgibt mit sehr aktuellem Zahlenmaterial. Also gerade wenn es jetzt um Zahlen geht, das kann man sich schon ganz gut erarbeiten und kann es den Leuten dann mit auf den Weg geben. Auch vielleicht, wenn jetzt die aktuell bestehenden Unterlagen das nicht immer perfekt jede aktuelle Veränderung abbilden.
Mhm.
Na, Aber die Leute machen sich ja auch Notizen und solange die Dozenten up to date sind und diese aktuellen Entwicklungen eben auch vermitteln, glaube ich, ist es so in Ordnung. Man kann nicht, ich meine, guck mal, die Champagner-Leute haben jetzt diese neue Piwi da zugelassen. Hm. Die steht noch nicht mal in irgendeinem offiziellen Unterrichtsmaterial von der Und das steht nirgends drin.
Ja, ja.
Also muss man es eben halt dann so machen. Das ist aber, glaube ich, ganz okay. Ja.
Wie kann man sich als Dozent so hyperaktuell halten? Also werdet ihr informiert, werdet ihr geschult oder müsst ihr da selber auf die Suche gehen und euch den Kram zusammensuchen?
Na, das muss schon jeder selber machen, ehrlich gesagt. Ne? Okay. Ja, ja. Also wir haben solche Teacher-Teacher-Geschichten eigentlich eher weniger. Wir haben sicherlich so Symposien, wo wir uns zweimal im Jahr sehen.
Ja.
Jetzt seit der Pandemie dann öfters halt auch mal online, wo es natürlich einen gewissen Austausch gibt. Aber da ist jeder für sein Fachgebiet schon selbstverantwortlich und versucht natürlich dann auch, wenn es irgendwie möglich ist, eben auch die Unterrichtsmaterialien, die Leute zu sehen bekommen oder dann als PDFs eben auch zur Verfügung gestellt bekommen, natürlich so aktuell zu halten, wie es irgendwie geht. Aber das machen wir schon selber.
Was ja auch ein Riesenaufwand ist, also für euch neben...
Ja, es ist ein Riesenaufwand. Aber ganz ehrlich, das ist neben der Freude, die das macht, die Leute auszubilden und dann in irgendwelche Restaurants zu gehen und zu sehen, dass Leute, die eben dann, keine Ahnung, vor Jahren die Schulbank gedrückt haben, plötzlich als arrivierte Sommelieren oder Sommeliers vor dir stehen und einen super Job machen. Das zweite Tolle an der Aufgabe, ich meine, ich arbeite seit 36 Jahren in dem Beruf und ich sag dir ganz ehrlich, ich war noch nie so informiert und so up-to-date wie heute.
Okay.
Weil einen die jungen Leute letztendlich ja dazu zwingen.
Ja.
Na, du willst ja nicht, dass die vorne stehen und dass du vorne stehst und die denken dann so, ja, naja, Vati erzählt vom Krieg so. Sondern du willst die ja und musst die ja auch mitreißen und das schaffst du natürlich nur, wenn du up-to-date bist. Ne? Wenn du da mit 80er-Jahre-Wissen um die Ecke kommst, das merken die heute ganz schnell und dann ist es auch mit dem Respekt nicht mehr so weit her. Ne?
Hm.
Ja.
Ich glaube, das ist aber auch ein richtiges Geschenk, was du gerade angesprochen hast, wenn dann so jemand wie Nancy, die ja auch bei dir in die Schule ging, mit einmal so ultra erfolgreich wird und du sagst,
Hammer,
wow, das,
das ist...
Kann man sowas im Vorfeld sehen? Also kann man Talent erkennen?
Ja, ich glaube schon.
Ah.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich habe ganz gutes Gefühl dafür, was die Leute natürlich draus machen am Ende. Das kann man nicht immer prognostizieren, aber Leute wie Nancy oder wie auch hier Nicolas Spanier war ja auch bei mir im Kurs. Also da sind schon Leute dann auch, das sind jetzt nur zwei Beispiele, die ich so ein bisschen random rausgehauen habe, aber sind viele von denen, wo ich vermutet habe, dass da was draus wird, auch wirklich was geworden. Muss ja auch nicht immer gleich dann in der Drei-Sterne-Bude sein.
Mhm.
Das ist natürlich dann schon ein bisschen so ein bisschen der Olymp, ne? Aber sehr viele, die bei mir waren, haben einen sehr guten Weg gemacht und das ist was einen, also mich persönlich zumindest, extrem stolz macht.
Ist das der Olymp, die Drei-Sterne-Bude? Also ist das für wo du selber sagst, wenn man das erreicht hat, dann ist man absolut perfekt Sommelier oder gibt es eine andere Sparte, wo du sagst, da wird man noch mehr gefordert, weil es einem noch mehr abverlangt?
Naja, ich meine, ob man dann der perfekte Sommelier oder die perfekte Sommelier ist, das weiß ich natürlich nicht, aber ich würde schon sagen, dass ja nach wie vor diese Bewertung 3 Sterne bei Michelin, das gilt nach wie vor in der Gastronomie als vielleicht die höchste Auszeichnung. Das heißt also auch, der Anspruch, der an alle Menschen gestellt wird, die in so einer Institution arbeiten, ist natürlich hoch. Die Anforderung der Kunden ist sehr hoch. Die sind international unterwegs. Die wissen, was ein sehr guter Service ist. Die wissen, was eine Top-Weinbegleitung ist. Und ich glaube, da kann man sich wenig Fehler und Schlamperei leisten. Das ist vielleicht auf einer Ebene, wo man jetzt nicht so auf dem Präsentierteller ist und mit der Lupe angeschaut wird, vielleicht weniger stressig, aber ich glaube, da ganz oben ist wie immer die Luft schon dünn. Ja.
Hm. Ja. Ich glaube, das ist fast der größte Stresspunkt dabei, dieses ständig bewertet werden.
Ja,
und dieses, ist es, keine Ahnung, das Wert von der Wertigkeit, noch nicht mal vom Geld. Ja. Und das, also da muss man mental, glaube ich, relativ stark sein, um das darüber zu stehen und seinen Job einfach mit einer gewissen Leichtigkeit zu leben und zu machen. Würdest du jemanden, wenn du merkst, der hat überhaupt keinen Weinsinn, überhaupt keinen Menschensinn, dem nahelegen, die Prüfung nicht zu machen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ne? Also ich denke mal, mit dem, was sie lernen, wenn sie diese Ausbildung machen, können sie ja verschiedene Wege gehen. Es muss jetzt ja nicht diese klassische Schiene der gehobenen, des gehobenen Fine Dinings sein. Man kann ja viele andere Dinge machen. Man kann Weinproben für Endverbraucher moderieren. Man kann in Weinhandel gehen oder man kann Schreiberling werden. Es gibt ja tausend Möglichkeiten heutzutage. Es ist ja nicht mehr so wie, keine Ahnung, Anfang der 90er Jahre, wo du als Sommelier oder Sommelier hast ja nicht viel Auswahl gehabt, was du machen konntest.
Ja.
Es ist ja heute viel breiter gefächert. Ich wäre bei sowas vorsichtig. Meine Erfahrung ist über die Jahre auch Leute, die am Anfang des Kurses, wo man sich denkt, alter Schwede, ich weiß nicht so genau, ob du hier richtig bist. Da sind erstaunliche Dinge dabei rausgekommen und Menschen können sich entwickeln.
Ja.
Und ich finde, wenn der Funken mal übergesprungen ist und die Leute brennen, dann gibt's auch große Überraschungen. Also ich würde das nicht machen, glaube ich. Ich würde versuchen, den Leuten so viel wie möglich Input zu geben und würde versuchen, ihnen sie bestmöglich auf das vorzubereiten, was sie vorhaben. Und dann muss man sie laufen lassen. Und da gibt es ab und zu mal Enttäuschungen, das stimmt schon, aber es gibt auch große Überraschungen.
Wie viel Gastronomie ist dabei? Also wie hoch ist der Anteil an Sommeliers, die danach in der Gastronomie tätig sind? Weil ich habe das Gefühl, es werden immer weniger.
Ja, also der Anteil der Leute, die zu uns kommen und klassisch im Restaurant arbeiten, ist immer noch relativ hoch.
Schön.
Ja, das ist immer noch, wie lange die Leute natürlich dann da bleiben, ist eben halt die andere Frage. Ne? Es ist eben, wie wir ja eben auch schon gesagt haben, gerade jetzt, wenn du eben dann, das ist ja nicht nur 3 Sterne eben. Ich meine, wenn du jetzt als Sommelier bei oder Sommeliere bei Tim Rauer arbeitest oder im Horvath oder so auf der 2-Sterne-Ebene, ist ja der Druck auch schon hoch, ne? Ja. Der Anspruch hoch. Wir haben ja nun auch in den letzten Jahren eine unglaubliche Preisentwicklung erlebt. Ist ja alles auch ganz schön teuer geworden und dementsprechend natürlich auch Kundschaft, die eine hohe Erwartung stellt und natürlich dann sagen, gut, es ist es uns wert, so viel Geld auszugeben, aber natürlich wollen wir dann auch am Ende des Abends rausgehen und sagen, ja, das war einfach top. Na, und nicht sagen, ja, ganz schön teuer und so richtig mitgenommen haben sie uns nicht. Das heißt also, die Erwartungshaltung an die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur an den Sommelier, sondern eben an alle, das ist schon ziemlich hoch.
Wie sieht bei euch die, also oder wie ist die Gewichtung in der Ausbildung? Ist es rein eine fachbezogene Ausbildung, also dass ihr nur vermittelt und erklärt, welche Rebsorten an der Mosel zugelassen sind oder wie viel Hektar Spanien berebt hat? Oder ist da ein Praxisteil mit dabei?
Die Vermittlung der ganzen Geschichte, das ist unser Job. Na, und von daher finde ich, die Leute müssen unbedingt in die Betriebe gehen. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Ich meine, wir haben natürlich hier in Berlin auch ein bisschen das Problem, dass wir hier nicht so einfach Exkursionen machen können. Da haben natürlich die Kollegen, die die Ausbildung in Koblenz machen, haben es da ein bisschen einfacher. Die haben natürlich einige Anbaugebiete vor der Tür. Na, aber wir fahren zum Beispiel jetzt seit 3 Jahren, fahren wir immer raus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Weingut Patke in Brandenburg, hast du davon schon mal gehört?
Ja.
Die sind für uns halt innerhalb von einer Stunde erreichbar und machen einen Mega-Job. Und es ist sehr lustig, ich erzähle dann den Leuten immer, ja, und wir besuchen dann, beim nächsten Mal fahren wir nach Brandenburg, besuchen Weingut in Brandenburg. Und dann kannst du schon an den Gesichtern ablesen, so Brandenburg, echt. Aber die sind dann am Ende doch ziemlich verblüfft, was die da inzwischen auf die Beine stellen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also Praktikum, Exkursionen und eben dann auch Unterrichtseinheiten, in denen frei diskutiert wird. Ja, in denen eben dann auch Leute mal Wein mitbringen, entweder was sie geil finden oder was sie probiert haben, was sie nicht verstanden haben oder wie auch immer. Und man dann eben auch mal frei diskutiert. Also dieser dieser offene Austausch über Wein, also ohne Visier und ohne Schutzhelm, sondern auch mal auf Konfrontationen. Ich glaube, das bringt den Leuten auch sehr, sehr viel, um einfach zu lernen, sich ihre ureigene Meinung über Wein zu bilden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
Hast du da auch betrachten können, dass Leute in der jetzigen Zeit vielleicht ein wenig entweder mündiger sind oder ein wenig frecher sind oder ein wenig, es beklagen zumindest viele, dass es schade ist, dass so dieser nötige Respekt gegenüber dem Produkt oder gegenüber auch anderen Meinungen nicht mehr gegeben ist?
Ja, das ist tatsächlich was, mit dem man ein bisschen zu kämpfen hat.
Ja.
Wir können uns natürlich jetzt als Unterrichtsinstitution natürlich nicht gegen den Zeitgeist stellen, natürlich nur innerhalb unserer kleinen Blase. Aber ich versuche schon, dass wir diese Offenheit wahren und dass es eben nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei gibt, wo man sagt, das ist einfach richtig und das ist einfach falsch und dazwischen gibt es überhaupt gar keine Grauschattierungen. Da bin ich ein absoluter Gegner davon und dementsprechend versuchen wir also den Leuten einfach auch zu vermitteln, dass der Diskurs muss frei sein und man muss seine Meinung äußern können. Und wenn die anders ist als die der anderen, ist sie nicht zwingend falsch, sondern eben zunächst einfach erstmal nur anders. Ne? Ich meine, wir haben das ja auch gesehen mit, keine Ahnung, als vor 15 Jahren diese Naturwein in Anführungsstrichen und Orangewein in Anführungsstrichen aufkamen. Das hat ja auch stark polarisiert. Ne? Und dann haben irgendwelche Leute, die sich am Anfang mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, irgendwie 2 Jahre später einen Laden aufgemacht, der nichts anderes verkauft hat, ne? Weil es eben auf einmal Klick gemacht hat und sie das dann doch verstanden haben. Also da ist ja auch eine gewisse Bewegung drin, aber um seine Meinung zu ändern, muss man eben auch offen sein. Das ist ganz wichtig.
Wie geht ihr damit um? Also habt ihr so diese Ansichten, wie die Weintester bei der Qualitätsweinprüfung, dass alles genormt sein muss oder seid ihr auch bunt?
Naja, wir sind bunt. Also dieses Genormte, das stresst total.
Ja.
Weil, ich meine, ich verstehe natürlich einerseits auf dieser Ebene der Qualitätsweine oder eben der Spitze der Pyramide der jeweiligen Weinbauländer, muss es Regeln geben. Na, wenn jeder macht, wie er denkt, dann gibt es überhaupt gar keine verlässlichen, wie will ich denn sagen, keine verlässlichen Parameter mehr. Das wäre vielleicht auch nicht so gut. Aber die Regeln sind eben halt doch auch sehr starr. Ne? Mhm. Sodass wir jetzt, ich glaube, ich bin gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, jetzt seit mit dem Jahrgang 23, glaube ich, können Weißwein und Rotweine mit Trübung auch eine AP-Nummer bekommen. Das war ja bisher gar nicht möglich.
Undenkbar, ja.
Na, und das haben sie jetzt, glaube ich, etwas liberalisiert, aber das hatten wir ja mit Barrique-Ausbau und allem möglichen Kram in den letzten 20, 30 Jahren. Viele Fälle, wo die Regeln einfach zu starr waren und dann die Innovation damit natürlich vielleicht auch so ein bisschen gehemmt wird letztendlich. Andererseits, gut, wir haben jetzt ja auch die Landweinkategorie, ne? Da hat sich keiner früher dafür interessiert und jetzt tummeln sich alle, die ein bisschen freigeistiger drauf sind, auf der Landweinebene, wo die Regeln eben halt viel entspannter sind. Das ist ja auch in Ordnung.
Ja. Also ich denke auch, also es gibt ja die Möglichkeiten, eben auszutreten aus dem System und dann eben freigeistig seine eigenen Sachen zu machen. Aber wenn ich mich in einer Normung oder mit einer Normung schmücken möchte, muss ich auch diese Normung einhalten.
Ja, das ist eben der Punkt. Ne? Ich meine, es bringt ja auch was. Also du hast ja durchaus gewisse vermarktungstechnische Vorteile, wenn man sich an Regeln hält. Aber wenn man die persönlich eben nicht als gut findet, dann kann man austreten und kann sagen, okay, dann ich mache lieber mein Ding so und dann kann ich eben andere Kategorien, die ich mich einsortieren kann. Aber mir ist eben mal wichtig, die Leute, die bei uns durchgehen sollen, die Fähigkeit erlernen, so objektiv wie möglich zu verkosten. Und zu versuchen, die Weine nicht nur unter ganz bestimmten Gesichtspunkten zu betrachten, sondern möglichst frei darüber zu urteilen und möglichst auch, wenn es irgendwie geht, zu versuchen, ihren persönlichen Geschmack zumindest so ein bisschen hinten anzustellen.
Was man auch erstmal lernen muss. Also wenn man das, erstmal muss man es ja lernen, sich dessen bewusst zu werden und den greifen zu können. Und dann aber auch lernen, den Großmut zu haben oder davon loszulassen, den Geschmack der anderen dann auch irgendwo zu akzeptieren. Das finde ich auch ganz spannend. Wenn man sich vorstellt, dass allein Spanien über 86 Anbaugebiete verfügt, 69 DO und 17 DOC und alle diese muss Jürgen in seiner Weinschule vermitteln, ich wette, da fällt nicht selten das ein oder andere hinten über. Und wahrscheinlich nicht selten ein so interessantes Weinanbaugebiet wie Empordà. Es liegt in der Provinz Girona, im Nordosten von Katalonien, an das französische Roussillon grenzend. Im Vergleich zu riesigen Anbaugebieten ist dieses ein kleiner Mikrokosmos. Lediglich 52.000 Hektoliter werden hier alljährlich produziert. Und es gibt kaum ein Gebiet, das über eine solche Bodenvielfalt wie Empordà verfügt. Quarz trifft auf Glimmerschiefer, auf Granitsand, auf Flusssediment, auf Tonschlamm, auf Kies, um nur eine kleine Vielzahl der verschiedenen Bodentypizitäten zu nennen, die unglaublich vielschichtige Weine ergeben. Was das Empordà auszeichnet, ist ein ganz spezifisches Wetterphänomen, der Nordwind Tramontana, der Windspitzen um die 150 Stundenkilometer erreicht und den man durchaus mit dem Mistral in der Côte d'Iron vergleichen kann. Geprägt ist dieses Gebiet klimatisch sowohl vom Mittelmeer als auch von den Pyrenäen. Und Castello Perlada nutzt es Empordà, um seinen Tres Fingers und seinen Cinco Fingers zu produzieren. Und seinen Tres Fingers 2020 finde ich einfach spektakulär. Eine Cuvée aus 45% Cabernet Sauvignon, 21% Merlot, 14% Samto, 9% Eau de Lèpre, 8% Garnacha Negra und 3% Monastrell. Temperaturgesteuert vergärt, bei 24 Grad erfolgt eine mittlere Mazeration, was erklärt, warum dieser Wein neben diesem kräftigen Kirscharoma, dieser extrem ausgewogenen Balance, am Gaumen diesen satten, reifen Tannin, dieser mittleren Struktur, diese ganz einzigartige Persönlichkeit sich als außergewöhnlicher Partner für die Gastronomie oder für den, wenn man so möchte, täglichen Genuss eignet, ja regelrecht auszeichnet. Und das für im Privatkundensegment lediglich 10 Euro. So viel Wein für so unfassbar wenig Geld. So viel Spanien in einem so sagenhaften Preis-Leistungs-Verhältnis. Meine ganz große Empfehlung, Tres Fingers 2020 vom Castillo Perlada aus dem Empordà. Wie hoch ist der Praxisanteil, also losgelöst vom Praktikum? Dekantieren, Flaschen aufmachen, Weinkarte schreiben oder sonstiges. Habt ihr sowas oder praktiziert ihr sowas?
Ja. Also was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist eben halt zunächst mal das Verkosten in Präsenz. Ne? Wir haben ja von diesen rund 400 Unterrichtsstunden ist im Prinzip fast alles Präsenz. Mhm. Wir haben ein bisschen BWL, was wir jetzt meistens online machen, ob die Leute jetzt bei BWL auf ihren Computerbildschirm oder auf eine Leinwand blicken, ist im Prinzip egal. Ja. Aber das gemeinsame Verkosten ist natürlich wahnsinnig wichtig und eben auch gemeinsam über die Weine zu diskutieren. Aber also Weinkarte schreiben, solche Dinge, das wird auch unterrichtet. Was wir nicht mehr so machen, ist so der formelle Weinservice im klassischen Sinne, den wir eben halt, die wir da schon so lange im Job sind, früher alle mal gelernt haben, gemacht haben, weil das fast nicht mehr gebräuchlich ist in der heutigen Gastronomie.
Findest du das gut oder schlecht? Also ich persönlich finde es auf der einen Seite schade, weil es halt in Vergessenheit gerät. Auf der anderen Seite habt ihr einen bestimmten Zeitmanagement, wo ihr sagt, andere Sachen sind wichtiger. Aber es wird ja kaum noch irgendwo vermittelt.
Ja, es wird kaum mehr vermittelt, weil aber oft dann auch, sagen wir mal, die Gegebenheiten in den modernen Restaurants so sind, dass man Dinge, wie wir sie gemacht haben, früher gar nicht mehr machen kann, weil es einfach, es gibt keine Guéridons mehr und solche Dinge.
Ja.
Es wird kaum mehr gereifter Wein getrunken, also es haben sich ja Dinge auch verändert. Und ich bin auch zwiespältig, weil ich mir sage, einerseits, wie soll ich sagen, das hatte schon was, das hatte schon Stil. Ne? Also dann eben auch eine Flasche, eine gereifte Flasche Rotwein am Tisch eben auch zu präsentieren, damit umzugehen, wenn der Korken schon ein bisschen marode ist, optimal zu dekantieren, das hat schon Stil. Aber ich glaube, dass es irgendwo auch schon in der damaligen Zeit für gewisse Leute, die in solche Restaurants gegangen sind, auch ein bisschen eine Barriere aufgebaut hat.
Okay.
Das hatte doch, glaube ich, für viele Leute auch ein bisschen was Einschüchterndes. Na, wenn man nicht immer und nicht häufig in solche Restaurants gegangen ist, war, glaube
Ja.
ich, das Ganze drumherum schon irgendwie auch ein bisschen, naja, von Respekt einflößend bis einschüchternd. Und ich glaube, wenn du heute auf der Ebene 2 Sterne plus essen gehst, die Situation im Restaurant ist häufig relaxter. Weniger formell. Na, und formell ist so ein bisschen die kleine Schwester von steif. Und von daher glaube ich, rein von der Atmosphäre her, dass man heute damit ein bisschen lässiger umgeht, das finde ich schon okay. Der Witz an der Geschichte ist, auf der anderen Seite, das wird halt leider manchmal vergessen, damit ich eine Pulle Wein richtig lässig aufmachen kann, muss ich es halt auch wirklich gut können. Na, und da ist es dann vielleicht doch auch manchmal ganz gut, wenn man doch eher diese klassischen Vorgehensweisen übt, um eben dann, wenn man sich wirklich sicher damit ist, eine Flasche auch wirklich cool aufmachen zu können, ohne dass es irgendwie albern ausschaut.
Gehe ich völlig konform mit dir, also dem pflichte ich
Ja.
bei, aber wo soll ich es lernen? Wo soll ich als junger Mensch sowas noch lernen?
Ja.
Weil in der Berufsschule witzigerweise wird es nicht vermittelt. Ich gehe einmal ein Jahr
Nee.
hier in die Berufsschule und kurz vor der Prüfung zeige dem, wie man dekantiert, wie man Sektflaschen aufmacht und so weiter.
Ja.
Wenn es bei euch auch nicht vermittelt wird, wo dann? Also YouTube kann ja nicht der Papa für alle sein.
Nee, das ist richtig, ne? Aber es ist natürlich auch schwierig, den Leuten Dinge beizubringen, die sie nachher nicht benutzen. Die gucken sich das an und vergessen es auch wieder, ne? Man könnte denen das sicher zeigen. Aber ich sehe da manchmal schon die Blicke. So nach dem Motto, oh Mann, ey, so macht das doch heute kein Mensch mehr. Na, ich meine, wenn du alleine schon die Silberkörbchen rausholst, die du und ich über Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, liebevoll gesilbert haben, da kriegen die ja schon Schnappatmung.
Glaube ich. Aber ist es nicht so, wenn ich mir, also die werden ja alle älter, die dann bei dir abgehen und entwickeln sich irgendwann und irgendwann kreieren die vielleicht ihr eigenes Service-Team, ihr eigenes Service-Management und so weiter und machen sich vielleicht Gedanken darum, welche Add-ons, welche Gimmicks können sie einbauen, die vielleicht ein bisschen fancy sind oder das Ganze so ein bisschen aufwerten oder eben auch den Mehrwert einer Flasche, die ich ja im Restaurant mehrwertig bezahle im Vergleich zum Weinhandel oder zum Supermarkt, dann irgendwo auch rechtfertigen und ich würde es damit vergleichen, Crêpes Suzette, macht keiner mehr, aber ich fände das so ultra, mal wieder im
Ja,
Restaurant
ist
zu
es auch.
sitzen und sowas ist ja nicht schwer. Also da ist
Also ich
eine Ente
meine,
tranchieren ja schon dreimal schwerer, wenn du eine Rouennaise Ente oder sowas
ja,
machst. Aber sowas zu
klar.
können und sowas im Restaurant, dann braucht man keine Tischdecken auf dem Tisch haben, was ich auch super schade finde. Das ist alles sowas. Also jede Art von Tischkultur geht ja total verloren. Oh,
Ja.
jetzt wird noch nicht mal ein Wein dekantiert.
Nee, also es ist, ich muss es vielleicht ein bisschen eingrenzen und sagen, also es ist nicht, dass wir es nicht vermitteln, ne? Es ist ja auch nicht so, dass wir es nicht zeigen. Ich meine, es werden ja im Unterricht, wenn, keine Ahnung, jetzt haben wir 3 Tage Italienunterricht gemacht, da werden ja 50, 60 Pullen aufgemacht.
Ja.
Ne? Also das heißt, da gibt es auch Gelegenheit, der Teilnehmenden sich da auch zu üben. Und da werden schon solche Dinge auch angesprochen, wie man das korrekt macht, wie
Okay,
man
schön.
die Kapsel abschneidet. Es ist halt nur so, es ist eben halt auch von der IHK-Seite wäre nicht mehr Bestandteil der Prüfung.
Ja.
Na, das heißt also, es gibt keine klassische Service-Situation mehr in dem Sinne, dass wir bestellen 83 Mouton, also virtuell natürlich. Und
In jeder Prüfung
Ne,
zehnmal.
genau. Das wäre ein Fest. Und dann müssen die das eben halt entsprechend vorführen, wie sie dabei vorgehen würden. Das ist eben halt leider auch nicht mehr Bestandteil der Prüfung. Ne? Also von daher ist eben die Frage, ich denke schon, dass man vermitteln muss, wie es richtig geht. Was wir also zum Beispiel oder auch ich im Speziellen oft gemacht habe, ist Leute spezifisch vorbereiten, zum Beispiel, die an Wettbewerben teilnehmen wollen. Na, gibt ja immer noch hier vom Meininger
Einige,
Verlag diese
genau, ja.
Jungsommelier-Geschichte und so weiter. Und dass man da eben dann im Vorfeld auch nochmal spezifisch solche Dinge aufgreift. Ich habe das sogar schon für Bierleute gemacht. Das war ganz lustig, ja, weil wenn du zur Weltmeisterschaft der Biersommelieren, Sommeliers gehst, dann musst du auch Biere präsentieren. Und das Lustige war eben, von den Leuten, die da hinfuhren, konnte das keiner.
Irre.
Naja, also die sind natürlich alle, sind sie Brauer oder eben arbeiten, sagen wir jetzt in der Kneipe,
ja.
In der eben eine hochwertige Bierauswahl vorhanden ist, aber in der Bierkneipe macht sich niemand Gedanken darüber, wie er die Kapsel von einem Bier entfernt.
Ja.
Na? Oder wie er das Bier einer Jury präsentiert, damit es stylisch ausschaut.
Ja.
Und das war ganz lustig, also mit den Leuten, das hat mega Spaß gemacht. Weil die auch auf die Art und Weise, wie man Bier präsentieren kann, dadurch einen ganz neuen Blick gefunden haben. Ne? Also es gibt schon nach wie vor Möglichkeiten, auch diesen sehr klassischen Umgang mit Wein auszuleben. Mhm. Aber man sieht es eben halt in der Realität der meisten Restaurants auch auf sehr, sehr hohem Niveau so gut wie nicht mehr. Ne?
Mhm. Magst du Bier-Sommelier-Bashing?
Was ich nicht mag, ist einfach diese inflationäre Verwendung des Begriffes.
Ja, ist ja für euch auch mega kontraproduktiv, oder? Wenn,
ja,
also bildet ihr was anderes außer Sommeliers aus? Also irgendwelche Kieze-Sommeliers, Zigarren-Sommeliers, Cannabis-Sommeliers?
Nee, das kommt jetzt vielleicht, aber müssen wir mal sehen. Und es gab ja, zumindest gab es mal vor, das ist aber jetzt auch schon 20 Jahre her, diesen Habanus-Sommelier.
Ja.
Aber das haben wir nicht unterrichtet. Was wir gemacht haben, ist eine Bierausbildung, aber das nannte sich nicht Bier-Sommelier.
Ja.
Weil das irgendjemand im Süddeutschen hat sich das schützen lassen. Wir haben dann einen anderen Begriff dafür verwendet. Aber nee, der Begriff Sommelier sollte eigentlich benutzt werden im Zusammenhang mit Wein.
Ja, oder allumfassend. Also, dass man eigentlich alles können muss. Man muss ja trotzdem eben auch um die Bierkunde wissen, um die Spirituosenkunde, Wasser, Zigarren, keine Ahnung, Fleisch.
Ja, Käse letztendlich auch. Ich weiß gar nicht, wie lange du jetzt schon im Beruf stehst.
30 Jahre.
30 Jahre, ne? Ja,
ein bisschen über. Es verändert sich ja jedes Jahr.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Aber weiß nicht, war das bei dir auch so, dass du bei Müller zum Beispiel auch Käsebrett noch unter dir hattest?
Also wir haben es am Anfang begleitet. Ich war in der Speisemeisterei in Stuttgart. Wir hatten auch 2 Sterne.
Ja.
Da war ich verantwortlich fürs Käsebrett, hatten
40,
50 Käse auf dem Brett, was damals revolutionär war und dass meine Käseliebe geboren. Bei mir war es damals unser Mietre, der es gemacht hat bei Müller. Der hatte einen legendären Käsewagen mit 120 Sorten oder 120 Sorten.
Ja, das war Thomas.
Der war schon, genau, der Onkel Thomas.
Ja.
Und der war schon legendär.
Ja, ich meine, das war eben halt in meiner Zeit in Schweizer Stuben zum Beispiel, war das auch, das mein Job war, unter anderem eben auch Käsepflege.
Ja. Na?
Das war ein fester Bestandteil.
Ja.
Genauso wie du eben halt dann auch Zigarrenberatung, Spirituosenberatung. Da war nicht nach dem Hauptgang, wenn der Rotwein serviert hat, war noch nicht Schluss. Ne?
Ja, alles mit Aperitif fing das ja an. Und
genau. Ja.
Also man hat ja da jeglichen Service begleitet
und
auch die entsprechenden Chefrestaurants entweder die Aufgaben zugeteilt oder die trainiert darauf.
Genau.
Und war den ganzen Tag mehr oder weniger nur am Empfehlen, Empfehlungen aussprechen, bis zur Zigarre und den Spirituosen, den Cocktails am Schluss.
Ja.
Und hat es dann übergeben in die Bar. Du warst du warst aber auch im Lehrbach, oder? Oder warst du nur in Schweizer Stuben? Ich meine, du warst auch im
Lehrbach. Nein, ich war vor dir.
Genau.
In Lehrbach.
Vom René.
Genau, ne? Genau.
Ja.
René Baumgart war zwischen uns noch, richtig, ja.
Ah, witzig. Ja. Und wie fing das bei dir an? Wann war das so deine allererste gastronomische Anstellung?
Die hatte ich, ich glaube, 87.
Ich hätte fast gesagt, da wurde ich geboren. Nein, Quatsch. So schlimm ist es nicht.
Ich
bin gerade aus der Schule raus, ja. So ungefähr.
Ich glaube, 86 oder 87, also nach dem Abi, habe ich gejobbt. Natürlich, musste ja Kohle haben. Und neben dem Studium und Zivildienst. Und dann bin ich halt irgendwann über Pedro Sanfors gestolpert.
Toll.
Sagt dir der Name noch was?
Na logisch. Also ja, kaum okay. jemand ja. wahrscheinlich, weil ich glaube 95 gestorben ist oder so. Ne? Also ja. da im Restaurant umgefallen. Also lebte ja für seinen Beruf schlechthin, war einer der ersten absoluten Kult-Sommeliers in Deutschland. Genau. In den Schweizer Stuben damals bei Müller.
Richtig, genau. Mhm. Und wir haben uns in Würzburg kennengelernt. Und er hat mich dann quasi als wie so eine Art Talentscout in die Schweizer Stuben geholt, ohne gastronomische Vorbildung. Ich hatte nur reine Praxiserfahrung.
Ist ja irre. Ja. Und dann warst du als Kommi in Schweizer Stuben, von jetzt auf gleich.
Genau, ich habe als sein Kommi angefangen.
Ja. Schon gleich als Kommi-Sommelier?
Ja.
Ach, du hast ihn noch nie an Tellern die Hände schmutzig gemacht. Immer nur Gläser.
Doch, das ist Sommeliers mit und Sommelieren mit Porzellanallergie lehne ich komplett ab. Ne? Service muss immer ein Team sein, man muss sich gegenseitig helfen. Und nee, ich habe genauso Teller getragen und Schlitten getragen wie alle anderen auch. Wenn sich das, je nach Ablauf natürlich, ne? Dafür bist du ja auch froh, wenn ein Chef-Doron bei dir in der Station auch mal nachschenkt.
Ja.
Wenn du ein bisschen am Schwimmen bist. Also von daher nehme ich es nicht, aber er hat mich direkt als Kommissionsmitglied angestellt und er wurde dann Restaurantdirektor, also für alle drei Restaurants damals.
Ja.
Und dann bin ich als Chefsommelier nachgerückt.
Ach Wahnsinn, wie alt warst du da?
Naja, 20.
20? Als Chefsommelier im Zwei-Sterne-Restaurant in der Zeit, wo es, glaube ich, wie viel gab es damals? Zwei oder drei Zwei-Sterne-Restaurants, oder? So viele gab es da ja nicht.
Nee, wir waren damals mit Tandris Aubergine Schweizer Stuben, waren so die Top 3
der ist damaligen ja irre. Zeit.
Ne? Ja, ja.
Wow. Wie lange warst du da? Ne?
4 Jahre.
Ja.
Viereinhalb. Und dann bin ich quasi Dieter Müller hinterher gezogen und bin dann nach Lehrbach, genau.
Dann warst du schon im Lehrbach?
Ja.
Wie viele Jahre warst
94.
du? 94 muss es gewesen sein, genau, ja.
94 bis 97.
Ja. Ja. Ein tolles Haus. Also das war für mich
super.
Ein Geschenk, dort gewesen sein zu dürfen, sowohl vom Anwesen als auch von der Küche selber. Es war also
und ich sehr meine, berührend. Auch jemand wie Dieter Müller als Küchenchef. Ich meine, ich habe zwar immer Glück gehabt, also auch jemand wie Fritz Schilling in Schweizer Stuben, der Nachfolger von Dieter da in Schweizer Stuben, war ein toller Küchenchef, aber Dieter Müller mit seiner unglaublichen Professionalität und seiner unglaublich ruhigen und menschlichen Art, das war damals schon eine Besonderheit, wo es doch auch viele Küchenchefs noch gab, die diese cholerische Nummer eher gefahren sind. Mhm. Sowas habe ich bei Dieter Müller nie erlebt, nicht im größten Stress. Ne? Und das war schon, du wahrscheinlich auch nicht, schätze ich mal. Ne?
Nee.
Das war also schon.
In der Tat nicht einmal. Ich habe mal einmal etwas lauter reden hören, weil ein Teller, der für eine bestimmte Person gedacht war, woanders hinging. Und es war so ein bestimmtes Gericht, was ich aber niemals wirklich schreien. Und ich habe natürlich auch Köche erlebt, die sehr gut im Messer werfen waren und dich immer nur verfehlt haben. Aber Wahnsinn, irre. Und danach, da warst du dann bei Claudia Stern.
Genau, danach habe ich dann
direkt nach Lehrbach.
Direkt nach Lehrbach, das waren dann 7, fast 8 Jahre auf der Ebene eben halt Sterne und dann hatte ich mal so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich nicht mehr so gerne machen. Und das Konzept, was Claudia und Michael damals da an den Start gebracht haben, war ja revolutionär.
Was wirklich?
Das war vollkommen revolutionär. Das war der erste Laden mit dieser Korkgeld-Idee.
Ja.
Na, wir hatten ja eine Weinkarte mit 1000 Positionen.
Ja.
Und zwar also dann wirklich, international war damals ja dann auch Australien, Kalifornien, Neuseeland, Chile, die ganzen Burgund-Bordeaux-Klassiker, alles, was du wolltest. Das war eine riesen Weinkarte. Und die Leute haben eben damals, ich weiß gar nicht, das hat irgendwie, ich glaube, 13 D-Mark Korkgeld gekostet, egal ob du Pinot Grigio von Colterenzio Schreckbichel oder Mouton 82 getrunken hast, 13,50 Euro Korkgeld.
Ja.
Na, und das war ein mega Ding. Und es ist unglaublich, wie der Laden damals lief und wie die Leute das gefeiert haben. Das war eine ganz andere Art von Gastronomie, aber auch eben unglaublich winophil. Weil einfach auch Claudia war ja auch schon bei dir, ne? Wenn ich es richtig weiß. Ne?
Genau, genau.
Claudia einfach auch, ja, wie eben letztendlich auch Christina und auch, na, aus München, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
Paula Busch.
Paula, genau. Mhm. Die ja ihre Zeit damals in gewisser Weise auch voraus waren oder
gravierend, also gerade in den, Köln ja. damals.
Ja.
Aber ihr habt so diesen Flow richtig extrem mitgenommen. Also Köln als Medienstadt aufgeblüht, als Weinstadt ja. richtig etabliert. Das war schon. Was ist anstrengender gewesen für dich? Ihr hattet ja 2 Sterne noch zu Müllers Zeiten.
Richtig.
Ja. Die Geschichte oder dann eben große Sause bei Claudia?
Nee, große Sause bei Claudia war viel anstrengender. Ja. Boah. Du kannst dir also den Begriff ruhiger Abend, den hat es überhaupt nicht ein einziges Mal gegeben.
Okay.
Du hast genau gewusst, es ist irgendwie 18 Uhr, 18.15 Uhr und dann geht die Tür auf und dann weißt du bis 23 Uhr erstmal nicht mehr, wo links und rechts ist.
Oh. Ja,
und dann aber es war cool, es war damals, es war ein super Team in der damaligen Zeit. Da habe ich ja dann auch mich dann schlussendlich in meine Frau vollkommen verliebt.
Ich dachte in Lehrbach, dass ihr euch da schon.
Ne, da haben wir uns kennengelernt.
Ah.
Da haben wir uns kennengelernt, aber da hat's geknistert, aber noch nicht richtig gefunkt. Und sie ist ja dann nochmal weggegangen. Sie war dann auch nochmal ein Jahr auf Mallorca, war in Tristan.
Mhm.
Und ich bin dann zwischenzeitlich eben zu Claudia gewechselt und sie kam dann zurück nach Köln. Und hat einen Job gesucht und hat mich angerufen, beziehungsweise hat sich bei Claudia beworben. Und die fragte mich dann, es hätte sich eine Frau Sporbert beworben, ob wir die einstellen sollen. Und ich habe dann gesagt, auf jeden Fall, unbedingt. Und dann hat es relativ kurz danach auch gefunkt zwischen uns beiden. Und das war ein Mega-Team in der damaligen Zeit und auch... Du hast ja schon gesagt, Köln, Medienhauptstadt, das war ein unglaubliches Publikum, also auch Promis und so weiter, was da ein- und ausgegangen ist.
Ja.
Zwar unglaublich anstrengend, unglaublich fordernd, aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Was war dein schönstes und dein schrecklichstes Sommi-Erlebnis, was du selber erleben durftest? Weil ich glaube, gerade mit Promis, da gibt es entweder schöne oder schreckliche. Also da gab es bestimmt das eine oder andere... Prägende.
Also das Schlimmste war, dass ich in Anwesenheit von 2 Restauranttestern direkt am Nachbartisch extrem Probleme mit einem Kunden hatte.
Ei.
Der hat bei mir einen Wein bestellt aus dem Burgund und ich sag zu ihm, also ich persönlich würde ihn nicht empfehlen, die Flasche zu bestellen. Der Wein ist im Moment in keiner guten Phase, ist sehr verschlossen und ich würde Ihnen lieber empfehlen B, C oder D. Ja.
Mhm.
Und er hat aber darauf bestanden und habe gesagt, okay, dann ich karaffiere den Wein dann und dann wollen wir mal hoffen, dass das sich nicht allzu spröde darstellt und dann wollte er die Flasche reklamieren, zurückgeben, weil er sagt, sie sei fehlerhaft.
Boah.
Und wir reden also, das war Burgund Premier Cru aus einem guten Jahrgang. Also in der damaligen Zeit waren das auch irgendwie 250, 280 D-Mark auf der Weinkarte. Ne? Also auch kein Grauburgunder von der Genossenschaft, wo du sagst, naja, komm, dann schenken wir den halt glasweise aus. Ne?
Ja, ja.
Und das war eine sehr, sehr heikle Situation.
Wie hast du die gemeistert? Also hast du denn gesagt, du Nasenbär, du hast ihn ausgesucht oder hast du möglichst Frieden bewahrt, damit die Tester nebenan einigermaßen entspannt blieben, oder?
Ich habe insistiert und habe also gesagt, wir können die Flasche nicht zurücknehmen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er die Hälfte der Flasche bezahlt.
Ja.
Aber ich habe im Nachhinein erfahren, dass die Tester, die da saßen, eigentlich was drüber schreiben wollten. Der Cheftester das dann aber verhindert hat.
Okay.
Das hat dann dazu geführt, dass ich in diesem Jahr, in diesem Restaurant-Test nicht namentlich erwähnt worden bin.
Ja, ja.
Hm. Das war aber eine beschissene Erfahrung.
Ganz schlimm. Glaube ich. Wenn man da ja mehr oder weniger so richtig hilflos ist und
am Ende ja, ne?
Oftmals auch den Leuten gegenüber, die, du warst ja da auch nicht der Älteste, die sind ja oftmals älter, die Gäste, wesentlich mehr Erfahrung, Eloquenz, aber eben auch einen Druck ausüben können aufgrund auch der Erfahrung.
Ja, das war eine sehr miese Situation.
Also, und das Schönste?
Das Schönste, das ist schwer zu sagen, weil es viele schöne Sachen gab, aber das coolste Erlebnis war, Tom Jones zu bedienen.
Ach, schön.
Weil Tom Jones ist ein Mega-Weinkenner und war mit einer Entourage da. Die waren mit, weiß ich nicht, 7, 8 Leuten da und der hat richtig coole Pullen bestellt, hat sich beraten lassen und hat wirklich auch viel zu erzählen gehabt über die Sachen, war sehr, sehr interessiert und dann gab's, hinterher haben sie noch Zigarre geraucht und noch 1914er Hain gesoffen und was weiß ich
schön.
Nicht alles.
Witzig.
Und also richtig toller Genussmensch und auch eben gemessen an seiner Berühmtheit so unglaublich entspannt und relaxed, das war ganz toll.
Ja. Glaube ich. Es gibt auch ein Geschenk in unserem Beruf, dass man mit solchen Menschen in Kontakt kommt. Ich hatte mal ein witziges Erlebnis im Lehrbach in der Tat. Da kam uns die Örtlichkeiten waren dann die Treppe runter.
Ja.
Und mir kam einer entgegen, der kopfschüttelnd komischerweise seine Hose noch auf hatte. Also da nichts weiter, also komplett auf. Und also die Situation versuche ich mir vorzustellen, wie er sich gefühlt hat. Links von ihm stand Mick Jagger und rechts stand Bono. Am Pissoir.
Oh, auch nicht schlecht.
Und er guckt links, sieht Mick Jagger, guckt nach rechts, sieht Bono, hat sich umgedreht, ist nach oben gelaufen, dachte er, ist komplett durchgedreht.
Aber auch
zwei, ja, genau, zwei sehr angenehme Menschen, also das fand ich, zumindest wenn sie bei uns waren, das war also ganz, ganz großartig.
Kann ich mir gut vorstellen, die Promi-Dichte in Lehrbach war ja auch recht hoch. Ne?
Aber auch nicht so extrem wie in manch anderen, also es fand ich recht überschaubar, weil wir da komischerweise auch nie wirklich Wert drauf gelegt haben, die extrem zu hofieren. Also ich empfand es nicht so als überfrequentiert. Da gab es andere Düsseldorfer Läden, wo die durchaus präsenter waren.
Ja, das ist gut möglich, da hast du schon Aber spielt am Ende auch keine Rolle. Ne? Wenn sie nett sind, ist das ja auch super. Und wenn sie nicht nett sind, ist im Prinzip egal, ob sie prominent sind oder nicht. Nicht nette Menschen sind immer unangenehm.
Ja, und man muss bei beiden, also oder bei allen, immer eine gewisse Professionalität an den Tag legen.
Ja, das stimmt. Ja.
Woraus verkostet ihr bei euch in der Schule? Aus was für Gläsern? Habt ihr auch so diese ganz einfachen verkappten Gläser, die, also wie bei der MW-Prüfung, wo man, mittlerweile haben die ja, glaube ich, Salto.
Ja, hat sich auch einiges geändert. Nee, also Salto haben wir natürlich nicht, da wären wir schon lange pleite. wir haben Schatzwiesel.
Ja, also hat sich da auch einiges getan.
Ja, und die finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ja quasi, sagen wir mal, die Grundform ist ja dem INAO-Glas relativ ähnlich. Einfach, dass der Kelch insgesamt etwas größer ist. Und das eben halt den Vorteil hat, dass man eben mehr oder weniger wirklich auch ziemlich alles draus verkosten kann.
Habt ihr ein Universalglas oder lehrt ihr auch Glaskunde?
Wir lehren auch Glaskunde.
Ja.
Wir haben die Yvonne Heistermann arbeitet ja sehr, sehr eng mit Schatzwiesel zusammen. Und da haben wir immer einen Nachmittag, wo es einen großen Gläserworkshop gibt und die Leute dann eben da auch nochmal ein bisschen sensibilisiert sind, welche Funktionen ein Glas übernehmen kann und welche ein Glas eben halt auch nicht übernehmen kann.
Ja. Wie wichtig findest du das Thema?
Also zum Weinprobieren selber, finde ich, wird manchmal ein bisschen übertrieben.
Ja.
Ich finde, auf unserer professionellen Ebene muss ich nicht 25 verschiedene Gläser haben, um einen Wein beurteilen zu können. Wenn der Wein es nicht bringt, hilft das Glas ehrlich gesagt häufig auch nicht. Ich finde, von Seiten der Tischkultur ist es was anderes. Also gerade jetzt diese Haptik der ultrafeinen Gläser, also ob das jetzt Zalto oder Josephinenhütte ist oder diese unglaublich gut gemachte Zalto-Kopie von Spiegelau. Zum Beispiel die Gläser finde ich ganz toll. Oder jetzt hier von, wir müssen ja mehrere Firmen nennen, damit wir keine...
Ach, brauchst du nicht, also alles gut. Aber ja, witzig, dass von Spiegelau, also bevor der Name Spiegelau kommt, kommt die Kopie von Zalto. Naja, das ist berühmter als der Firmenname.
Naja, Spiegelau macht schon auch sehr, sehr gute Gläser, ja, ja. Aber das ist also, ich habe witzigerweise sowohl die Spiegelau-Kopie als auch das Zalto-Glas nebeneinander im Glasschrank stehen. Und da musst du unten auf den Fuß gucken, welches ist. Ja. Schnell Blick, siehst du das nicht. Das haben die schon ganz toll gemacht. Und das ist ja, soweit ich weiß, auch in Lizenz. Ne? Das ist ja keine
fiese Raubkopie. Ich hätte gedacht, es war eine Raubkopie.
Nee, soweit ich okay. weiß, wow. ist das lizenziert. Ja,
nee, das ist ja hier heute schlecht, ne? eine richtige Hörensagenveranstaltung von meiner Seite.
Ja, gut, ich hab den Vertrag auch nicht gesehen, ne? aber das ist zumindest mein Kenntnisstand, dass sie dazu ja. Lizenzgebühren bezahlen, was ich ja sehr cool finde. Ne?
Was natürlich ja. ein schönes.
Und ja. aber es gibt hier zum Beispiel auch von Riedel diese Veloce-Serie. Mhm. Hast du die schon mal gesehen?
Mhm, ja.
Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Glas. Also ich habe schon ein Faible für gutes Glas, also auch für Glas, was einen hohen ästhetischen Anspruch erhebt. Aber ich finde am Ende des Tages, ein großer Wein, der muss sich auch in einem nicht optimalen Glas beweisen können.
Mhm.
Na, das kann man natürlich jetzt, für meine Gäste kann ich es optimieren. Mhm. Indem ich sage, ich kenne den Wein, ich kenne seine Struktur, ich kenne sein Aromaprofil und dann kann ich natürlich Gläser aussuchen, die das eben nochmal pushen. Und von daher finde ich, ist die Funktion des Glases natürlich schon wichtig. Ne? Aber jetzt fürs persönliche Probieren bin ich ehrlich gesagt relativ unprätentiös, was meine Glasauswahl zum Verkosten betrifft. Also
was brauchst du sonst? Dekanter, Kellnermesser und was sonst noch?
Ich selber, ich brauche ein Kellnermesser.
Ja.
Und ich brauche einen Glaskrug. Also ich bevorzuge ehrlich gesagt relativ einfache Gefäße, wenn es ums Karaffieren geht.
Ja.
Dekantieren machen wir ja heute kaum mehr.
Ja,
leider. Leider zu wenig, viel zu wenig gereifter Wein getrunken.
Ja.
Deswegen ist ja meistens das Belüften viel wichtiger als das Abtrennen vom Depot. Und deswegen, also zum Belüften jetzt zum reinen Sauerstoff geben für den Wein, brauche ich ehrlich gesagt kein besonders prätentiöses Gefäß, sondern eher eins, was gut ausgießt und sich gut säubern lässt.
Hast du sonst irgendwelche Tipps an Tools, was man haben sollte? Bist du Thermometer-Freak oder brauchst du eine Hebamme oder irgendwas anderes, wo du sagst?
Hebamme finde ich schon wichtig, ne? Also ja. Das ist eben, man merkt einfach, wenn man dann mal eben gereiftere Weine aufmacht. Das Interessante ist eben halt, eine Hebamme kann ja wirklich auch jemand bedienen, der ungeübt ist.
Mhm.
Na, das heißt, man muss ja keine Spezialausbildung dazu machen, um dieses Gerät zu benutzen. Aber viele trauen sich's nicht und versuchen dann eben halt Korken aus gereiften Flaschen zu ziehen, die eben schon relativ porös sind. Und wenn du einmal eben dein Kellnermesser reingedonnert hast,
ja.
dann ist der Korken Schrott und dann ist der Zug abgefahren. Deswegen würde ich also generell, wenn Weine mit Naturkorken verschlossen sind und sagen wir mal 10 bis 15 Jahre alt sind, bevorzuge ich immer die Hebamme, weil da eigentlich fast nichts passieren kann.
Ab wann ist für dich ein Wein gereift? Ist es die 10 bis 15, die du gerade erwähnt hast, oder? Bist du eher bei 20, 30 oder schon ab 3 Jahren oder? Also es kommt immer auf den Wein drauf an, ist klar, aber.
Ja, aber ich glaube schon, dass man diese 10 bis 15 Jahre ist schon Zeitraum, bei dem man den Wein normalerweise anmerkt, dass sie diesen jugendlichen Babyspeck so ein bisschen verloren haben, dass diese rein primär geprägte Fruchtigkeit nicht mehr so im Vordergrund steht. Es muss nicht unbedingt sein, ich finde, gereift beginnt nicht unbedingt immer erst dann, wenn die tertiären Aromen schon sehr klar im Vordergrund stehen oder gar überwiegen, sondern ich finde, gereift beginnt schon, wenn diese jugendliche Frucht eben nicht mehr so im Vordergrund steht, sondern vielleicht auch eher diese vom Boden geprägten Komponenten stärker rauskommen und vielleicht so der ein oder andere tertiäre Aspekt auch.
Hm. Welche Person, historisch oder aktuell, hat in deinem Sinne, weil du ja auch eine ganz großartige Erfahrung hast, am meisten für die Kulinarik getan?
Für mich war das glasklar Adalbert Schmidt.
Ach. Dass haben der ja wenige Denkmal noch auf den Schirm, der Besitzer der Schweizer Stuben seinerzeit?
Richtig.
Ja.
Richtig. Ja, weil ich meine, natürlich, jetzt, wenn wir mal nur die Köche-Seite betrachten, haben natürlich auch wahnsinnig viele Leute die Schule von Herrn Witzigmann oder natürlich auch vom lieben Herrn Winkler, Gott hab ihn selig, durchschritten. Aber viele waren unter anderem nicht nur dort, sondern waren auch in Schweizer Stuben.
Mhm.
Und was er eben halt gemacht hat oder was er eben halt vermittelt hat, er war nicht nur sehr stark an der Küche interessiert, er war unglaublich Wein interessiert.
Mhm.
Also auch gerade, wenn ich überlege, wir hatten damals schon eine relativ differenzierte Weinkarte für Toskana und Piemont,
mhm.
was ehrlich gesagt Ende der 80er Jahre extrem ungewöhnlich war.
Kam das also vom Peter Sandfuß oder kam das vom Adalbert Schmidt oder vom Andreas Schmidt?
Das kam zunächst mal von Adalbert, der großer Piemont-Fan war, und dann über Andreas, der großer Toskana-Fan war. Ja. Aber Pedro hat das natürlich, ist da auch voll mitgegangen. Und ich glaube, also außer Paula, die hat natürlich durch München, ist ja schon immer so ein bisschen Italophiler gewesen, war da natürlich auch sehr früh dran. Aber jetzt für uns im etwas nördlicheren Deutschland von München aus gesehen, waren wir damals schon, das war schon was Besonderes, dass wir auch da relativ viel dieser in den Zeitraum gerade aufstrebenden Weinbaubereiche in Italien auf der Karte hatten. Und das ist viel von seiner Seite her gekommen. Mhm. Und auch Dinge eben halt, der Umgang im Restaurant, nicht dieses Steife, das ist so, er hat so ein Motto gehabt eben halt, das hieß im etwas übertragenen Sinne barfuß zum Tisch. Also mehr oder weniger, dass du sich auch in ein Sterne-Restaurant quasi vom Strand aus reingehen kannst. Du musst nicht unbedingt die Lackschuhe und den Smoking anziehen.
Das wurde da gelebt, in den altehrwürdigen Schweizer absolut. Stuben. Wow. Ja,
total.
Völlig falsche Vorstellung meinerseits.
Nee, total. Das war voll sein Ding. Ich meine, wir waren ja echt eine ziemlich wilde Truppe. Also wir haben auch ziemlich viel Scheiß gemacht im Nachhinein betrachtet. Aber er fand das gut. Also er wollte nicht so stromlinienförmige Leute haben, sondern wir haben gebrannt für die Sache. Wir haben es eben halt ab und zu mal ein bisschen übertrieben, weil wir waren eben halt auch alle ziemlich jung. Ja. Aber er fand das gut und hat das immer nicht, also wahrscheinlich hat er vorne rum haben wir einen Anschiss bekommen und hintenrum hat er wahrscheinlich gegrinst und hat sich gedacht, ich hätte es genauso gemacht, ihr Verrecker. Und von daher finde ich also, deswegen ist mir also Adalbert unglaublich wichtig, weil, wie du richtig sagst, viele haben ihn nicht mehr auf dem Schirm, aber was sehr schön war, wir haben jetzt, lass mal kurz rechnen, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir nochmal ein Schweizer Stuben ehemaligen Treffen gemacht.
Ist ja cool.
Und das war richtig super, das war in Würzburg oben, Weingut am Stein.
Ja.
Und war Dieter Müller auch mit dabei, der Johann Lafer war mit dabei und ganz, ganz viele Wegbegleiter, die eben dann auch tolle Karrieren gemacht haben. Stefan Marquardt war da und ja gut, ich muss jetzt nicht die ganze Liste runterrattern. Viele.
Nee, dann ist der Podcast vorbei.
Ja, genau. Und das war unglaublich toll, die Leute alle mal wieder zu sehen und dann eben halt auch über die alten Zeiten zu sprechen und auch, da ist eben auch viel über den von uns liebevoll alten genannten Adalbert war immer nur der Alte gesprochen worden und also sein Einfluss auf die Kulinarik, auch die Freundschaft zu Johann Wietzberger, der hat unglaublich viele Fotos auch bei uns geschossen für die Bücher und das war schon so ein Epizentrum, also das war für mich auch im Nachhinein, dass ich das Glück hatte, da Pedro kennenzulernen und da rein stolpern zu dürfen, letztendlich mehr oder weniger aus Zufall. Das ist im Nachhinein für mich immer noch wie so ein Wunder, ehrlich gesagt.
Ja. Es wurden ja damals auch ganz viele Weichen für die gesamte Gastronomiekultur in Deutschland gestellt. Weil es war ja damals die Zeit, wo schwer war, an Weine zu kommen, an Produkte, an Grundprodukte, wo man die Küche neu definiert hat und irre, ja, du mittendrin. Total,
ne? Ich meine, wir haben so Sachen wie der Adalbert hat so Oliventapenade von Tajasca-Oliven aus Ligurien importiert. Ne? Das haben die meisten Leute überhaupt nicht begriffen. Mhm. Was das ist und wie lecker das ist, wir standen teilweise dann im Office, haben das mit dem Esslöffel aus dem Glas gewürfelt. aber sowas, das war für die Leute vollkommen unbekannt. Ne? Also viele Dinge, die, also auch Olivenöl als Kulturprodukt und eben auch als Tischkulturprodukt, meine ich jetzt, dass man das also nicht nur nimmt, um Fleisch damit zu braten oder dass man es eben gar nicht nimmt, um Fleisch damit zu braten, sondern dass man es pur genießt. Das sind alles Dinge, die also zum Teil eben halt auch Adalbert damals mit befördert hat. Ja.
Es gibt Weingüter, die stehen sinnbildlich für eine Kombination aus Gebiet, aus Klima, aus Herkunft, aus einer ganz eigenen Art von Weinstil. Eines dieser ist Pico Baccario. Denn Pico Baccario ist der Barbera-Spezialist in der Stadt Monbarruzzo, im Herzen der Piemonts, Barbera d'Asti DOCG. Die Brüder Pico und Vitaliano gründeten 1997 das Weingut Pico Baccario, nachdem vier Generationen vor ihnen die Trauben an andere Produzenten verkauften. Pico Baccario, der ältere Bruder, widmet sich der Herstellung der Weine, während Vitaliano die kommerziellen Aspekte des Geschäfts übernimmt. Ganz klare Brudertrennung. Signifikant für dieses Weingut sind diese 8000 Rosenstöcke, die am Ende jeder Rebzeile gepflanzt werden. Und sowohl als Symbol für das Weingut, als auch als traditioneller Indikator für rebbedrohliche Krankheiten. Der Weinbaustil von Pico Baccario besteht darin, den wahren Sortencharakter von Barbera zu respektieren und Weine mit fokussierten, sauberen Aromen und einem ausgewogenen, angenehmen Säuregehalt zu inszenieren. Es entstehen Weine in einer piemontesischen Tradition, die vielseitiger, angenehmer und zugleich reicher und befriedigender kaum sein können. Barbera d'Asti ist ein DOCG-Bereich, ausschließlich für Rotweine in der italienischen Region Piemont. Die Zone umfasst 3.545 Hektar Rebfläche in 116 Gemeinden in der Provinz Asti und 51 Gemeinden in der Provinz Alessandria. Die Rotweine aus dieser Region sollten zu 90% aus Barbera und dürfen mit 10% Fraser, Grenolino und Dolcetto ergänzt werden. Der Alkoholgehalt muss mindestens 12 Volumenprozent und die Reifezeit mindestens 4 Monate betragen. Man vermutet, dass der Name Barbera von Berberitz, einem alkoholischen Getränk aus Berberitzenbeeren mit einem ähnlichen säuerlichen Geschmack wie der historische Barbera abstammt. Um die Herkunft dieser Rebsorte ranken sich einige Legenden. Sicher ist, dass sie schon seit über 800 Jahren in dem Gebiet angebaut wird und man vermutet eine natürliche Kreuzung aus Coccalona Nera und einem unbekannten Partner. Bei einem entsprechend niedrigen Ertrag und einem sehr harmonischen, definierten und feinsinnigen Ausbau ergibt diese Sorte ausgezeichnete Qualität mit einem sehr hohen Alterungspotenzial. Und Sinnbild für diese Art von Barbera sind die Weine aus dem Hause Pico Baccario. Barbera d'Asti DOCG liegt im Herzen der Region Piemont in Italien. Die Stadt Monbarruzzo liegt etwa eine Autostunde südöstlich von Asti selbst und ist die Heimat des Weingutes Pico Baccario. Hier besitzen die Brüder Pico und Vitaliano Baccario 70 zusammenhängende Hektar. Eine Seltenheit in der Region. 60 der 70 Hektar sind dem Barbera gewidmet. Im Rest wird eine Handvoll italienischer und typischer piemontesischer Rebsorten gepflanzt. Die durchschnittliche Höhe der Weinberge beträgt 180 Meter und die Böden basieren auf Lehm. Pico Baccario schreibt die Qualität ihrer Weine dem großen Anteil der alten Reben zu, von denen nicht wenige über 80 Jahre alt sind. Pico Baccario hat immer einen großen Teil seiner Ressourcen der technischen Innovation und Forschung im Weinberg gewidmet. Sie sind stark in ihrer Überzeugung, dass innovative Technologien zu der höchstmöglichen Qualität führen. Das Anwesen verfügt über modernste Ausrüstung, einschließlich Edelstahltanks, die über computergesteuerte Steuerung zur Überwachung der Temperatur in allen Phasen der Vinifizierung verfügen. Es wird eine Reihe von Barberas produziert, die jeweils unterschiedlich altern. Der Barbera d'Asti Lavignone ist der wichtigste Wein des Anwesens. Er wird vollständig in Edelstahltanks gereift, um die Reinheit und die Ausgewogenheit des Weines in den Vordergrund zu stellen und die Typizität und die Charakteristik des Barberas umso intensiver zu betonen. Pico Baccario exportiert seine außergewöhnlichen Qualitäten in die gesamte Welt und trägt somit maßgeblich zur Berühmtheit der Region rund um Asti und zur Anerkennung dieser einzigartigen Rebsorte Barbera bei. Und dafür dafür ein herzliches Dankeschön. Und auch ein großes Dankeschön den deutschen Importeur für Pico Macario, dem Handelshaus Segnitz.
Nach Claudia ging es weiter. Nach dem Vintage.
Ja, ne, wir haben dann mal, wir haben so eine kleine einen Zwischenausflug gemacht. Wir waren dann mal ein Jahr in der Pfalz.
Mhm. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, ich weiß auch nicht, den Laden gibt es heute noch. Das heißt Wartenberger Mühle.
Ja.
Und haben damals die beiden Brüder Peter und Martin Scharf haben das aufgemacht.
Ja, sind bekannt.
Und ja, das war sehr cool, ein toller Dreiseithof, unweit von Kaiserslautern, mit einer tollen Kräuterküche, haben wir auch im ersten Jahr direkt einen Stern bekommen. Mhm. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Den habt ihr mit aufgesperrt, den Laden?
Genau, wir haben die ganze Öffnungsphase mitgemacht. Ich habe mit meiner Frau den Weinkeller ausgebuddelt und Stühle ausgepackt und Wände gestrichen, wir haben alles gemacht. Aber es war tolle Reise, tolles Erlebnis. Toller Erfolg auch, aber es war uns am Ende zu ländlich. Hm. Wir waren damals einfach noch ganz klare Großstadtkinder. Würden wir vielleicht heute anders sehen, aber damals war es eben so und sind dann nach einem Jahr wieder zurück nach Köln. Und waren dann nochmal eine gewisse Zeit bei Claudia, meine Frau nicht so lange. Ich glaube ich dann nochmal 2 Jahre oder so. Mhm. Wir haben ja diese Moët Hennessy Team Trophy damals gewonnen mit Claudia. Und sind dann, als Gewinn waren wir unter anderem nach Barcelona eingeladen und waren dann abends gemeinsam bei El Bulli essen.
Und habe ich leider nie geschafft. Dann,
ja, es ist schade. Also ich hätte es wahrscheinlich ohne die Einladung, die großzügige Einladung von Moët Chandon und dem Feinschmecker wahrscheinlich auch nicht geschafft, aber das war ein tolles Erlebnis und werde ich nie vergessen an dem Abend. Sagt Claudia, Mensch, wenn ihr Bock habt, wieder zurückzukommen aus der Pfalz, dann würden wir uns wahnsinnig freuen. Mhm. Und das haben wir dann damals gemacht. Hat sich aber dann halt auch schon viel verändert gehabt. Also Manu hat es relativ schnell weggezogen. Ich war dann nochmal 2 Jahre da. Mhm. Puh, und dann sind wir schon ab nach Berlin gedüst. Ne?
Ins Rutz.
2-3, ja, genau. Ne. Mhm. Denn werde ich nie vergessen, als wir dann angefangen haben, uns nach Berlin zu orientieren, haben wir uns natürlich dann abends auch mit Lars getroffen. Also Lars, muss man dazu sagen, hat quasi zeitgleich mit mir in Schweizer Stuben angefangen.
Ach, das wusste ich
nicht. Etwas nach mir, der kam mit einem Kollegen dann nach dem Mauerfall direkt drüber nach Westdeutschland.
Ja.
Und die haben dann beide damals, ich glaube, 90, haben die dann beide in Schweizer Stuben angefangen. Ja, von daher kannten wir uns von da und haben auch über die Jahre dann immer Kontakt gehalten und wusste dann eben auch, dass Lars eben das Rutz aufmacht und kannte auch Ralf Zacherl schon und haben uns dann auch nochmal getroffen in Franken, bevor das losging. Und als wir dann nach Berlin zogen, haben wir uns eben abends mit ihm getroffen und haben ein bisschen gequatscht, was man eventuell in der Stadt so machen könnte. Und er hat uns damals aber gar nicht gesagt, dass er schon so krank ist. Also ich wusste, er hatte schon vorher mal Hautkrebsprobleme gehabt, aber dass das wieder aufgeflammt ist, war mir nicht bewusst. Und dann ist er ja tatsächlich schon Weihnachten 2-3 dann verstorben. Und das war im Rutz eine unglaublich schwierige Situation, denn Ralf Zacherl hat dann eben schon eher an seiner Fernsehkarriere gearbeitet und hat sich dann aus dem Rutz verabschiedet. Das heißt, Marco
zeitgleich?
War damals... Ja.
Ah, okay.
Ja, ja, das war damals schon klar. Also es hat jetzt mit dem Tod von Lars nichts zu tun gehabt, sondern Ralf hatte da schon seine Sendung. Ich glaube, bei ProSieben lief das damals, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und also das war eh schon klar und der Tod von Lars kam natürlich dann nochmal als ganz schlimmes Schockerlebnis obendrauf. Und so fing eben dann, ich glaube im Januar oder Februar fing Marco an, ganz neu. Und ich kam dann im Mai als quasi ja, Ersatz für Lars, wenn man das so sagen
ja,
will.
Ja. Ja. Was aber eine krasse Aufgabe ist, wäre er schon eine Kultfigur.
Also,
und dann, also,
ja,
das ist ja zum einen den Laden zu übernehmen, dann die Position zu übernehmen, die Fußstapfen zu stapfen. Trotzdem, weil du ja auch eine persönliche Verbindung hast, dort noch feingeistig zu sein und das zu leben.
Ja, das war schon schräg. Also ich weiß gar nicht, wenn ich heute nochmal in derselben Situation wäre, ob ich dann einfach sagen würde, ja klar, mache ich. keine Ahnung, ne? Aber das war irgendwie einerseits natürlich eine tolle Chance. Andererseits habe ich mir halt irgendwie auch gedacht, Mensch, der Lars hat da richtig was aufgebaut. Und eben dann Carsten Schmidt irgendwie auch dabei zu unterstützen, dass dieses Projekt eben nicht vor die Wand läuft, sondern eben halt vielleicht weitergehen kann. Aber boah, ich kann dir sagen, also 2004 war ein merkwürdiges Jahr. Sehr schwierig und ich glaube auch wirtschaftlich nicht zum Jubeln. Aber es wurde dann schrittweise besser und 2005 war dann schon wesentlich entspannter, 2006 und dann kam ja 2007 der erste Stern.
Auch Wahnsinn, also zum einen, was du gerade skizziert hast, dass in dieser Wein- oder auch Gastrolandschaft diese Netzwerke, die entstehen, die haben einen so langen Bestand, also teilweise über Jahrzehnte, das finde ich ganz, ganz erstaunlich. Und dann eben auch dieser Weg, den das Rutz gemacht hat. Also dieses Auf und Ab und dieses dann trotzdem Beständige immer im Begriff zu sein. Was aber eben auch immer über die Leute in der Küche, aber eben auch im Service definiert wurde. Also Leute eben wie Lars, wie du, wie Billy, Nancy. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, und halt auch relativ viel Konstanz. Ne? Ich meine, Marco hat jetzt dieses Jahr 20 Jahre.
Wow.
Ich glaube, Falco, der Restaurantleiter, ist, glaube ich, 12 Jahre da.
Ja.
Nancy ist dem Unternehmen zumindest schon seit 10 Jahren verbunden. Und ist aber, glaube ich, jetzt auch schon 5 Jahre im Rotz, oder?
Ich glaube auch, ja. Ich weiß es leider nicht mehr.
Ja, so über den Daumen gepeilt, würde ich mal schätzen. Also ist schon auch cool, dass da so eine Konstanz auch in den in den Schlüsselpositionen eben halt auch da ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Bei mir waren es ja auch 3 Jahre zumindest.
Bei dir kam dann die Weinbar.
Genau, das war eben halt ehrlich gesagt ein Wunsch, den wir dann schon bei unserer Rückkehr nach Köln aus der Pfalz hatten, haben wir immer schon so ein bisschen rumgesponnen, wir könnten ja auch was Eigenes machen.
Ja.
Und sind eben irgendwann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, komm, es ist jetzt eigentlich die richtige Zeit, das richtige Alter, sowas zu machen, uns dann eben auch durchzuziehen. Wenn man eben merkt, okay, es klappt eben nicht gut, dann klappt es eben halt nicht. Aber wenn man es eben nicht probiert, dann kommt man vielleicht irgendwann in ein Alter, wo man sagt, scheiße, hätten wir damals einfach den Mut gehabt, das zu machen, das wäre vielleicht toll geworden. Und von daher,
wie alt warst du da?
Naja, das war 2007, das bedeutet, ich war 39.
Ja. Spannendes Alter, auch um dann nochmal Selbstständigkeit zu leben, eine Weinbar aufzumachen, ein neues Konzept. Es war ja so ein richtiger Schatz in Kreuzberg. Das.
Ja, also wir haben einfach wirklich eine Menge Glück gehabt. Das haben wir auch beim Schöpfer und beim Universum und bei wem auch immer man sich da hinwenden kann, mehrfach über die Jahre immer wieder angemerkt und uns sehr, sehr dankbar gezeigt. Ich meine, hey, also ich sag dir ganz ehrlich, ohne meine Frau hätte ich, glaube ich, den Schritt nicht gewagt. Die war schon mit treibende Kraft. Aber am Ende bin ich wahnsinnig glücklich, dass wir es gemacht haben. Das waren ja 14 Jahre.
Auch krass.
Eine unglaublich tolle Zeit. Ja, crazy, ne? 14 Jahre. Ist auch rückblickend betrachtet kaum zu erklären, wo die ganze Zeit geblieben ist.
Ja.
Nur wenn man sich dann erinnert an so viele Dinge, die in den Jahren passiert sind und zurückdenkt, dann merkt man natürlich, okay, gut, da sind viele Dinge geschehen, also muss es auf jeden Fall eine relativ lange Zeit gewesen sein. Aber wir blicken da wirklich nur mit mit unglaublich viel Liebe und Freude drauf zurück. Es war das Beste, was wir jemals haben machen können.
Ja, eigentlich auch, wie man Wein lebt, dieses kleine persönliche, dieses... Es war so ein der schönsten Weinbars, die es, glaube ich, in Deutschland gab.
Atmosphärischsten, oder? Ist sehr, sehr lieb von dir, das Kompliment.
Nein, ist immer personifizierte Aussage, aber es haben ja auch viele anderen gesagt. Mhm. Also ihr hattet ja schon eine ganz enorme Anerkennung, wenn Weinbars in Deutschland aufgerufen wurden, dann wart ihr ja immer mit dabei. Also das,
ja, das stimmt.
Ist
ja
nicht mal eine personifizierte Meinung.
Das kannst du ja für dich genauso in Anspruch nehmen, mein Lieber. Ne? Wir haben das ja gleichzeitig gemacht, ne?
Wir haben gleichzeitig angefangen, im gleichen Jahr, genau.
Ja? Genau, du hast ein bisschen länger durchgehalten, aber wir haben zusammen angefangen, ne? Ja.
Ja.
Genau, ja, dann kam die Weinschule. Die Weinschule kam 2010 dazu.
Ja.
Ja, ja.
Auch eine spannende Entwicklung. Also dein Lebensweg ist großartig. Hattest du jetzt außer in der Weinschule berufliche Ziehkinder, wo du sagen kannst, die habe ich geprägt und toll, was aus denen geworden ist und...
Also so weit würde ich nicht gehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Jetzt niemanden, den ich jetzt wirklich effektiv als Mentoren als Mentor begleitet hätte. Ich will nicht übertreiben. Ne? Ich hoffe einfach, dass alle, die mit mir in diesem Kontext Weinausbildung zu tun hatten, was mitnehmen konnten und vielleicht das eine oder andere von dem, was ich so von mir gebe, für sich als nützlich betrachten können. Und was ich einfach merke, ist eben, wenn ich Leute treffe, die bei mir die Schulbank gedrückt haben, ist das Feedback oder die Leute, wie sie auf mich zukommen, immer sehr positiv. Und das reicht mir eigentlich. Da bin ich schon sehr stolz drauf und bin ich auch sehr happy drüber.
Dein Vorbild war Pedro Sanfus? Oder hast du ein anderes Vorbild, wo du sagst, wow, der hat mich am meisten geprägt?
Nee, also ich würde schon sagen, dass Pedro jemand war, der mich enorm geprägt hat, weil ehrlich gesagt... es damals ja auch jetzt gar nicht so viele Persönlichkeiten in Deutschland gab, an denen man sich hätte orientieren können. Ja. Also es gab sicher Leute, keine Ahnung, wie Bernd Kreis oder Ralf Frenzel oder so, die auch sehr früh dran waren. Aber Pedro hat da schon nochmal eine Sonderrolle eingenommen und von daher, glaube ich, ist es schon die wichtigste Person gewesen. Von daher war natürlich sein Tod auch ein Riesenschock und ein unglaublicher Verlust für die Weinszene.
Glaube ich. Also war es auch so, ja.
Ja, ja.
Wann trinkst du Wein? Also nicht probieren oder auf ein Tasting, sondern aktives Trinken? So aus 0,22 machen?
Also wir sind ehrlich gesagt jetzt unter der Woche damit etwas vorsichtiger geworden, weil wir beide vergleichsweise früh aufstehen für unsere Verhältnisse. Für Gastroverhältnisse gegen Viertel nach 7:30.
Ja.
Und man merkt einfach, wenn du am Abend vorher etwas unvernünftig gewesen bist, dass man eben halt, wenn man, wie ich jetzt so auf die 60 zusteuert, doch das einfach nicht mehr so locker wegsteckt wie früher. Deswegen wir also unter der Woche da eher ein bisschen zurückhaltender sind, aber am Wochenende natürlich... und vor allem für uns halt immer natürlich im Essenskontext spielt für uns die wichtigste Rolle. Also wir können sehr, sehr gut auf Wein verzichten, haben auch schon mal einfach so testweise so längere Phasen gemacht, einfach mal zu sehen eben halt, gibt es da irgendeine Abhängigkeit oder kommt man auch ohne den Stoff ganz gut klar. Und das ist Gott sei Dank überhaupt gar kein Problem. Man merkt aber eben halt, wenn gutes Essen auf dem Tisch steht, sei es jetzt im Restaurant oder weil wir beide halt auch sehr gerne selber kochen, im Essenskontext oder wenn eben Freunde zu Gast sind, da fehlt Wein schon enorm.
Was war für dich die ultimative Weinspeisenkombi? Hast du da irgendwas, was sich bei dir eingebrannt hat?
Ja, da gibt's einige.
Ja.
Aber eins, was mich wirklich nachhaltig geprägt war, ich bin Anfang der 2000er Jahre, hat mich jemand auf diese Maische vergorenen Weine aus diesem Grenzgebiet Kolio-Slowenien aufmerksam gemacht. Und ich hatte davon schon gehört, ich hatte es aber nie probiert. Und dann sind wir dorthin gefahren und haben verschiedene Produzenten besucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich ziemlich Ich habe die Weine nicht sofort verstanden. Das Phenolische, diese starke Gerbstoffprägung, das fand ich sehr merkwürdig am Anfang und dachte auch, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und wir waren dann abends dort in einem Restaurant eingeladen und die Betreiber waren Winzer und Gastronomen und die züchteten auch eine alte Schweinerasse. Das ist also auch eine Rasse, die wird vom, das wird vom slowenischen Staat, wird das subventioniert, dass man sich um die kümmert. Die sind so ein bisschen wie Mangalitzas, nur größer. Und von diesen Schweinen gab es dann abends im Restaurant Koteletts, die wurden im Restaurant auf dem offenen Feuer gegrillt.
Cool.
Und dieses unglaublich aromatische Schweinefleisch mit diesen leichten Rauchnoten und dazu Maische-vergorener Malvasia und Maische-vergorener Friulano, das war der Hammer.
Ja.
Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und habe ich gedacht, jawohl, mit so einem Essen funktionieren die Weine einfach unglaublich gut. Ne? Ja.
Also ich kann es mir schon rein imaginär extrem gut vorstellen. Was wärst du außer Sommelier geworden? Also hattest du mal den Wunsch, einen anderen...
Also ich war ja eigentlich auf dem Weg, Lehrer zu werden. Ne?
Okay. Aber du bist ja Lehrer
jetzt. Ja, das stimmt.
Der Kreis schließt sich, ja.
Genau. Die Grundidee ursprünglich war eigentlich Gymnasiallehrer für Germanistik und Französisch.
Ah, wow.
Ja, schön. Das habe ich auch angefangen. Ja. Und da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Aber in der damaligen Zeit hat sich dann herausgestellt, es gab ein Überangebot an Lehrern.
Mhm.
Und dann waren eben halt die Anforderungen an Numerus Clausus waren enorm. Also du hättest, keine Ahnung, Staatsexamen, zweites Staatsexamen von 1,2 oder besser machen müssen.
Oh.
Um sicher zu sein, dass du eine Anstellung bekommst.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn ich das jetzt nicht schaffe, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich arbeitsloser Akademiker. Das war jetzt irgendwie auch nicht mein oberster Berufswunsch.
Das klingt auch nicht gut.
Irgendwie liest sich das auf der Visitenkarte irgendwie auch nicht so cool. Und und dann habe ich mir gedacht, na gut, Gastro hat Spaß gemacht. Und
genau.
Pedro hat dann gesagt, hey, wenn du Bock hast, ich würde dich unheimlich gern bei mir im Team haben. Und so nahm die Sache ihren Lauf. Aber wenn das nicht so gekommen wäre und wir keine Lehrerschwemme in Bayern gehabt hätten, dann wäre ich wahrscheinlich Gymnasiallehrer für Germanistik und Französisch geworden.
Ach, das ist ja witzig. Ich würde dir auch stehen irgendwie. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen.
So als Oberstudienrat oder so.
Ja, genau. Ja, ich glaube, hast du einen Laden, wo du gerne nochmal Wein empfehlen würdest? Also irgendeinen, wo dich der Ablauf interessiert, wo du mit der Weinkarte gerne arbeiten würdest, wo du die Küche gern kennenlernen würdest?
Also, worauf ich echt Bock hätte, wäre im Schwarzen Adler in Oberbergen nochmal ein paar Schichten zu schieben.
Aufgrund der alten Jahrgänge, der Jahrgangstiefe. Halt,
da könnte man all das, worüber wir vorhin gesprochen haben, einfach nochmal voll ausleben. Ne? Ja. Da kannst du Huhn in der Schweinsblase tranchieren. Da kannst du den 83er Mutter musst du nicht virtuell dekantieren, sondern du kannst einen aus dem Keller holen.
Ja.
Und kannst das machen. Also so ein klassischer Laden, da hätte ich schon immer Bock drauf.
Was war für dich, ihr reist ja auch relativ gerne und viel, der coolste oder beeindruckendste Weinladen, den du selber besucht hast?
Der beeindruckendste Weinladen?
Also entweder Vinothek oder Weinbar, wo du sagst, boah, hier würde ich, also wenn ich einen haben könnte, dann den sofort.
Boah, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Der beeindruckendste Weinladen. Wir waren mal, ich weiß allerdings nicht mehr, wie der heißt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der Name fällt mir nicht mehr ein. Wir waren in Bologna, relativ spontan und waren in einem kleinen Weinladen in der Altstadt, die hatten, also es gab, wie bei uns eben auch früher, einfach nur so Platten mit Aufschnitt, keine besonders aufwendige Küche.
Mhm.
Aber sie hatten einerseits eine Weinkarte mit sehr, sehr vielen Klassikern.
Mhm.
Viel Naturwein, also auch so Sachen von Pierre Auvergnat zum Beispiel und so Geschichten hatten die auch drauf. Und aber sie hatten eben auch sehr, sehr viel Wein aus dem direkten Umland. Was ich spannend fand, weil für mich ist jetzt irgendwie Emilia ist eben halt vor allem Lambrusco.
Ja.
Ich kenne mich sonst mit Wein aus der Emilia nicht besonders gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die machen dort mega Sangiovese-Sachen.
Ist ja der Ursprung des Sangiovese, meine ich.
Ja, also da wird viel darüber diskutiert, aber das ist sehr gut möglich. Und da habe ich eine Menge Sachen kennengelernt, die ich so noch nicht kannte. Und das ist für mich eben auch was, wo ich einfach dann richtig aufgehen kann, wenn du jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn du eine Weinkarte in die Hand nimmst und du gehst die durch und denkst dir, ja, kenne ich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, aber wir kennen halt natürlich auch viel. Aber es ist schon toll, wenn du irgendwo hinkommst und irgendwie halt so gar nichts kennst und merkst aber dann, wenn du die ersten ein, zwei Weine probierst, das ist alles ein super hohes Niveau. Nur eben halt Appellationen, die wir eben halt nicht kennen, weil Italien eben einfach so wahnsinnig viele Appellationen hat, die kann man eben einfach nicht alle kennen. Und das fand ich mega, da auf dem Platz zu sitzen, einfach ein bisschen Mortadella zu essen und dann sich da von den Kollegen ein bisschen durch die kleinen Appellationen da rund um Bologna führen zu lassen. Das war der Hammer, das war eine ganz tolle Atmosphäre.
Glaube ich. Das ist auch so eine Atmosphäre, wo also Wein einfach sein darf. Wo man nicht anfängt, so das so zu verkopft zu sehen, sondern wo man selber anfängt zu fühlen, was ja für uns manchmal ganz, ganz schwierig ist.
Ja, und dann wir hatten einen Nachbartisch saßen, ich glaube, die kamen ein junges Pärchen aus Skandinavien, die hatten sich auch irgendwie eine Pulle bestellt und dann haben wir angefangen, die Weine zu tauschen.
Cool.
Und die haben unsere Sachen probiert, die haben uns ihre Pulle rübergegeben und das war also, wir hätten da, keine Ahnung, sitzen können bis zum Morgengrauen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Das ist auch ein Ding, was bei mir haben meine Gäste, also der absolute Stundenrekord, bei uns in der Weinbar zu sitzen, waren 16 Stunden. Hammer. Die haben uns zu zweit irgendwie 7 Flaschen Wein getrunken und haben halt die ganze Zeit da gesessen, haben geredet und geguckt und Hammer, ne? Gut, jetzt hat mit Arbeitszeit nichts zu tun, aber die haben damals um 10 angefangen und sind dann halt 16 Stunden später rausgetorkelt. Irre Welt. In der ersten Zeit hatte ich noch früher aufgemacht. Ja, aber es kann eben Wein, es ist manchmal so zeitlos.
Ja, und ich meine, wenn du jetzt nicht irgendwie, wenn du nicht hektisch trinkst, wenn du das wirklich eben über einen langen Zeitraum streckst, bist du ja dann auch nicht besoffen. Ich meine, du bist natürlich dann irgendwann auch nicht mehr nüchtern, aber ich finde eben, wenn man einen anständigen Trinkrhythmus an den Tag legt, dann kann man schon auch einiges an Wein trinken über die Zeit. Und wenn man was isst dazu, dann geht das schon, ne?
Ja. Was würdest du mit Wein niemals tun? Also, wo findest du, es gehört sich nicht?
Also ich würde niemals Wein in einen Mixer packen.
Er war eine Zeit lang
drin. Also das lehne ich vollkommen ab. Also wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt im Umgang mit Flaschen und so nicht sehr prätentiös bin. aber das finde ich, also ist eine absolute Vergewaltigung des Weines, ist ein absolutes No-Go. Man kann Wein nicht mit mechanischen Hackmessern behandeln. Das ist also... Das ist für mich eine vollkommen abseitige Idee, ehrlich gesagt. Ansonsten bin ich eigentlich relativ frei. Also auch Temperaturen technisch bin ich kein Dogmatiker. Außer eben Weißwein bitte nicht zu kalt und Rotwein nicht zu warm. Aber das sollte inzwischen, glaube ich, wirklich alle wissen. Dass das Temperaturfenster für Wein im Allgemeinen relativ eng gefasst ist, ehrlich gesagt. Die Unterschiede da gar nicht so gewaltig sind. Ich habe überhaupt kein Problem, eine Schorle zu trinken. Oder auch hier, was trinken die Spanier so gerne? Weißt du, vergessen, wie das heißt? Mit Sprite? Rotwein mit Sprite?
Das habe ich ja noch nie getrunken.
Das ist super. Oh, das hat einen bestimmten Namen. Mir fällt mir bloß gerade nicht ein. Doch, das heißt Tinto Verano, glaube ich, heißt das.
Ah. In welchem Teil ist, Spaniens?
Ja, vor allem der Süden, also Valencia, die Ecke. Und das ist im Sommer ist es mega. Also wenn du jetzt einen einfachen, sagen wir mal, wie so ein Tempranillo Joven eben halt hast, oder sogar gibt, die machen ja auch so diese Maceración Carbónica Sachen. Und das 50-50 mit Sprite ist im Sommer eine mega Erfrischung. Schmeckt super lecker. Das ist
witzig. Okay. Ja.
Und ich finde, dann ist eben Wein ein Drink.
Ja.
Und dann kann man sowas auch mal machen. Warum denn auch nicht? Ne? Ich meine, ich würde es ja nie mit hochwertigem Wein machen. Wir hatten da schon auch Diskussionen mal über die Jahrzehnte, du wahrscheinlich auch, von irgendwelchen Leuten, die dann Bier in ihren Dom Pérignon kippen wollten oder hatte Cola
ich
in
hatte ihren... All sowas nie gehabt. Also ich hatte auch kein Cola, Bordeaux-Gemisch oder sonstig. Nee, ich war da komplett frei von. Ich hatte auch niemals ein Eiswürfelproblem bei Rot war oder ist irgendjemand. Nee, war ich eigentlich. Also ich bewundere da die vielen Geschichten, aber ich war da nie in dem Game drin.
diese Eiswürfeldiskussion hatten wir in Kreuzberg 1000 Mal. Ja. Weswegen wir einfach keine Eiswürfel hatten. Das hat immer die Diskussion ein bisschen abgekürzt. Einfach gesagt, wir haben keine Eiswürfel. Unsere Weine sind alle temperiert. Aber also das mit Cola oder so, das im Vintage kam das schon vor. Ne? Also ja. Gerade irgendwelche, eben in der Regel nicht die A-Promis, ne? Sondern die nur glauben, dass sie wichtig sind, die haben sich gerne mal durch solche Dinge vorgetan. Und ich finde, da kann man ruhig auch intervenieren. Ne? Also man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man den Leuten da, wenn man eben nicht Eigentümer ist, nicht zu sehr auf den Schlips tritt. Aber ich finde, einen gewissen Stil, den sollte man schon wahren. Und wenn die Leute sich da daneben benehmen, dann muss man schon auch sanft, aber bestimmt auch mal ein bisschen korrigiert eingreifen dürfen, finde ich.
Ja, du hattest da damals schon eine sehr angenehm autoritäre Ausstrahlung. Also,
naja, ich
da kam es dann, weißt du, ist dem Laden auch geschuldet, weil du einfach funktioniert, also es muss funktionieren.
Es muss funktionieren und ich finde, ich meine, wir sind ausgebildete Fachleute. Ich finde, da muss man sich eben auch nicht unbedingt die Wurst vom Brot nehmen lassen. Man muss nicht klugscheißern und man muss auch nicht belehren. Aber ich finde, man kann schon dafür sorgen, dass gewisse Grundregeln des Anstands gewahrt bleiben.
Aber die Gratwanderung hinzubekommen ist so schwer, finde ich. Also dass du mehr oder weniger dem anderen sagst auf höfliche Weise und nicht übergriffig, dass er Nasenbär ist.
Das ist schwierig, ne? Und ich meine, ich sage das natürlich auch den jungen Kolleginnen und Kollegen auch glasklar. Das ist das kannst du nur machen, wenn es wirklich Augenhöhe gibt. Ne?
Ja.
Als Angestellter im Restaurant kannst du das nicht machen.
Ja. Na,
da musst du die Faust in der Tasche ballen und musst es runterschlucken oder musst jemanden holen, der die Macht hat, dann zu intervenieren. Aber da wäre ich vorsichtig. Also als Angestellter im Restaurant, da musst du schon... Ich meine, Paula war ja nun auch nicht gerade unbekannt für ihre sehr strikten Ansagen. Ne? Aber die hat sich natürlich diese Position auch im Tankus erarbeitet. Das hat sie als junge Sommelierin natürlich auch nicht gemacht, aber dann später hat die natürlich auch schon glasklar gesagt, was Sache ist, aber sie hatte natürlich dann auch sich entsprechendes Standing dafür erarbeitet. Ne? Also da muss man schon gucken, welche Position man hat man, und im Fall würde ich dann vielleicht doch auch lieber den Kunden eher walten lassen, als dass man da dann seine Kompetenzen überschreitet und dann am Ende...
Ja, wenn man oftmals auch nicht gewinnen kann, wenn man nicht die Kompetenz dafür hat. Wann ist die denn trotzdem... Ja, man macht allen einen schlechten Moment und es hilft keinem.
Ja.
Und viele Dinge kann man im Nachhinein besser klären als in der Situation selber.
Ja, stimmt. Ich meine, die Situation, über die wir vorhin sprachen, also... Fragtest hier nach dem negativsten Erlebnis.
Ja.
Das war grenzwertig, ne?
Ja.
Und da habe ich mich auch weit aus dem Fenster gelehnt. Wahrscheinlich hätte die Geschäftsleitung auch akzeptiert, dass ich die Flasche zurückgenommen hätte. Ich dachte mir aber, ich meine, ich habe so klar, es irgendwie geht, darauf hingewiesen.
Ja.
Ne? Und ich finde, da muss man schon auch ein bisschen sagen können, also der Wein ist nicht fehlerhaft, sondern es ist genau so, wie ich es prognostiziert habe. Und dann müssten Sie vielleicht schon so freundlich sein und auch einen Teil dieses Risikos eben auch mittragen.
Schwierig insofern, weil manchmal hat man ja diese Gratwanderung auch zwischen Eitelkeiten, wo es dann um die eigenen Befindlichkeiten geht und dann noch abzuwägen, was wirklich recht ist oder was im Sinne des Unternehmens, des im Sinne des Gastes, im Sinne des Gastgebers oder sonstiges, des Abends. Es ist die Erfahrung, die wahrscheinlich man dann irgendwann sammeln muss. Italien hat definitiv Kultweine. Und die findet man in fast jedem Gebiet Italiens. Aber es gibt eine Region, es gibt ein Gebiet, was vor Kultweinen nur so strotzt. Die Toskana. Und dort, nahe des Tyrrhenischen Meeres, die Maremma. Und die außergewöhnliche Reputation der Maremma begründet sich auf wenige Namen. Einer der Namen, die zum Erfolg dieses Gebietes beigetragen haben, ist das Weingut Tuarita. Und der außergewöhnliche Erfolg von Tuarita findet sich in dem zu ihrem Prunkstück avancierten Ausnahmewein Redigafi. Bei dem handelt es sich um einen sehr charaktervollen und sinnliche Kunstfertigkeit ausstrahlenden reinsortigen Merlot. Und nicht wenige, wie der renommierte Weinkritiker Hugh Johnson, halten diesen für einen, wenn nicht den besten Merlot. Nicht nur Italiens, sondern Europas. Oder vielleicht der gesamten Welt. Dieses außergewöhnliche Gewächs brilliert durch sein wahnsinnig tiefes Rubinrot mit violetten Reflexen, der extrem kräftigen Waldbrombeernase, reife Kirschen, typisch für den Merlot, viel Lakritzentabak durch den durchaus intensiven Holzausbau, am Gaumen unfassbar strukturiert und trotzdem sanft, seidige Tannine, eine zarte Mineralität und ein schier unendlicher Nachhall. Der Tuarita Redigafi stammt von den ältesten Merlot-Rebstöcken des Weingutes und gleicht einer phänomenalen Leistung in der italienischen Weinkultur. Dank der absolut perfekten Vegetationsperiode, die den Trauben reichlich Zeit zur Reifung gab, zeigt der Jahrgang 2021 eine beeindruckende Tiefe. Und neben diesem mehr als imposanten Aromspektrum in der Nase ist die Hauptattraktion dieses einzigartige Mundgefühl des Weines. Ich habe keine Bewertung unterhalb von 95 Punkten gefunden. Und das Lagerpotenzial des Weines wird mit 2050 plus angegeben. Zarte 15,5 Volumenprozent wirken so ausgewogen, so perfekt in den Wein implantiert, geben ihm ein Fundament, diese angenehme viskose Geschmacksfülle, ohne ihn mit seinem Alkohol zu dominieren. Der Name Redigafi stammt von einem kleinen Bach, der in der Nähe des Grundstücks fließt. Als Rita und Virgil 1994 zwei Barriques von diesem Merlot separat abfüllten, wussten sie noch nicht, dass dies einer der Kultweine Italiens werden würde. Aus den 1988 gepflanzten Weinbergen entsteht ein unnachahmlicher Wein in einer Kombination aus Boden und Mikroklima und der erste italienische Wein, der jemals 100 von 100 Parker-Punkte erhalten hat. 18 bis 20 Monate im französischen Holz. In einer Erstbelegung werden von diesem seltenen Wein nur 15.000 Flaschen alljährlich abgefüllt. Und Tuarita ist bei Redigafi einen großen Schritt voraus, denn seit dem Weinjahrgang 2017 sind die Flaschen mit einer Anti-Fälschungsbanderole ausgestattet, mit dem Bubble Tag System von ProofTag, indem man den QR-Code oder den Bubble Tag scannt und den erschienenen Code auf der Webseite einträgt, sieht man, ob die erworbene Flasche echt, unecht, bereits einmal registriert oder auffällig geworden ist. Ein großer Schritt voraus, wie viele Dinge auf Tuarita. Was für ein Unternehmen, was für ein Wein. Und Redigafi von Tuarita ist einer der Weine, die man als Top-Sommelier kennen und gerne auch einmal probiert haben muss, um auf Augenhöhe mit seinen Gästen kommunizieren zu können.
Was glaubst du, wenn jemand euch verlässt, euch von der Schule mit seinem Abschluss ganz, ganz artig und brav? Ist ja wie letztlich Fahrschule, man kann auch nicht, man kann zwar fahren, man darf fahren, aber man kann auch nicht richtig fahren. Wie lange dauert es, bis man in der Regel sich Sommelier nennen sollte? Und eigentlich, ich finde, es geht heutzutage ja viel zu schnell, eine anerkannte, hochdekorierte Stelle besetzen dürfte?
Ja, das ist sehr schwer allgemein zu sagen. Es gehen Leute aus der Schule raus, die schon relativ komplett sind, die einfach auch, abgesehen vom Unterricht, sich unglaublich viel informieren, viel unterwegs sind und dann schon wirklich mit einem Standing aus nach der Prüfung rausgehen, wo man sich sagt, ja, also das kann schon jemand sein, der dann auch direkt eine Führungsposition übernimmt. Aber ich würde mal vorsichtig sagen, 2-3 Jahre nach der Ausbildung gehören eigentlich schon nochmal mit dazu. Einfach um sich auszuprobieren. Und was mir eben halt heute auch oft auffällt, Die Leute haben oft eben auch wenig Anbaugebiete bereist. Was mich immer ein bisschen überrascht, weil ich meine, es machen ja alle mal Urlaub. Ne? Ich meine, jeder fährt mal in Urlaub, aber ich habe immer wieder, wenn ich die Leute frage, wart ihr schon dort und, oder habt ihr euch das schon mal angeschaut? Und da rede ich jetzt nicht über Maipo oder Stellenbosch, sondern also auch mal Rioja oder mal Bordeaux. Dann sind da viele noch nicht gewesen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man nach der Ausbildung vielleicht auch die folgenden Urlaube mal ein bisschen nutzt, um einfach auch mal sich ein paar Anbaugebiete anzuschauen, weil das weißt du selber ja auch, wenn du die Dinge aus Büchern weißt und von Karten weißt, ist eine Sache. Aber einmal dort gewesen zu sein, einmal die Landschaft gesehen zu haben, einmal die Luft geschnuppert zu haben, einmal die Produzenten besucht zu haben, dann sprichst du über sowas vollkommen anders. Es bringt dich auf ein ganz anderes Level. Und das eben, dieses Wissen dann eben auch zu erwerben, das dauert einfach seine Zeit. Ne?
Ja. Finde ich enorm wichtig. Also gerade diese Reisetätigkeit, die Restaurants dort kennenzulernen, den Rhythmus des Lebens.
Ja.
Und dann, das ist die Augenhöhe, die du vorhin erwähnt hast, mit den Gästen, die ja dort meistens auch Urlaub machen oder, keine Ahnung, Teilzeit dort wohnen oder wie auch immer, auf Augenhöhe zu kommunizieren und sich da auszutauschen.
Weil das ist oft etwas, was die...
Sag ruhig.
Das ist oft etwas, was die Kollegen eben fragen, dann, wenn sie die Prüfung geschafft haben, was sie dann machen sollen, was die nächste Möglichkeit wäre, ne? Und ich meine, klar, man kann natürlich dann überlegen, ob man anstrebt, Master of Wine zu machen oder Master Sommelier, wie auch immer. Das steht natürlich jedem frei, aber ich persönlich würde den Leuten eher raten, eben zu reisen und sich möglichst viel von diesen faszinierenden Regionen einfach vor Ort anzuschauen. Das ist einfach von unschätzbarem Wert. Ohnehin, also für die Bewusstseinserweiterung im Allgemeinen, aber eben auch die Frage, wie so eine Region funktioniert. Ich glaube nicht, dass du Rioja wirklich verstehen kannst, wenn du noch nie dort gewesen bist.
Ja. Oder das Ribera Duero, weil wir ja gleich in Spanien sind. Also die Höhenlagen, die Situation. Oder das Priorato, wenn du einmal die Kargheit dort siehst, die verbrannte Erde dann letztlich und ja.
Weil das ist eben was die Weine dann eben auch so stark prägt. Ja. Und das kann man eben halt von einer Karte oder von Fotos nur zum Teil oder nur in Anmutungen erfassen. Aber wenn du einmal dort gestanden bist oder wenn du einmal, keine Ahnung, mit Clemens Busch oder mit wem auch immer da bergziegenartig da irgendwelche Weinberge hochgeklettert bist, diese Erfahrung schärft dein Verständnis für das, was die Leute machen, so unglaublich viel mehr, dass das, glaube ich, dann das Wichtigste ist, was man im Anschluss einfach machen kann, sich möglichst viel dieser Region anzugucken und sie damit einfach auch besser verstehen zu lernen.
Wolltest du mal Winzer werden? Hast du den Wunsch nach dem Weingut? Also, nee.
Nö, ehrlich gesagt. Da ich den alten Satz kenne, wie macht man mit einem Weingut ein kleines Vermögen, wenn man vorher ein großes hatte, habe ich mir gedacht, nee. Also, was mir immer sehr wichtig war und was ich auch eben jetzt sehr, oder wovon ich sehr profitieren kann, ist, dass ich oft auf Weingütern war und oft auch mitarbeiten durfte.
Ja.
Also viele Zusammenhänge dann also auch mit erleben durfte von der Lese über die Frage Abstich oder Filtration oder sowas auch mal mitmachen zu dürfen, das hat mir extrem viel gebracht. Einfach wenn man nachher eben halt auch so Dinge wie Kellertechnik nachher unterrichtet, dass man eben auch sowas nicht einfach nur aus den Büchern kennt. Aber ich glaube, um Wein zu produzieren, das ist nochmal eine andere Ebene. Das ist nochmal, glaube ich, ein anderer Schlag von Menschen. Ich würde mir das schwer tun. Ich meine, ich weiß nicht, warst du auf der Mainzer Weinbörse? Dies Jahr?
Leider nur ein Tag dies Jahr, ja.
Na, wenn du dann siehst, die Winzerinnen und Winzer, die kamen ja alle aus dieser Woche mit den verheerenden Fresten.
Ja, ja.
Und dann stehen die aber dann am Sonntag da auf der Messe.
Ja.
Und sind freundlich und professionell. Das wäre zum Beispiel, was ich überhaupt nicht könnte.
Ja.
Ich würde in der Ecke sitzen und würde heulen.
Ja.
Na, und ich habe mir ein paar Weinberge angeschaut. Und ich meine, was anderes als heulen kannst du da eigentlich gar nicht. Ne? Ja, also. Ja. Und dann steht da der Herr von Schubert von Maximil Grünhaus, den ist mehr oder weniger 100% erfroren und schenkt ein den Leuten und parliert da ganz entspannt. Das könnte ich nicht.
Ja.
Das unheimlich nahe.
Beantwortet auch zum 100. Mal die geduldige Frage, und wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Frost?
Ja, hör auf.
Ja.
Ich hatte einen Winzer, der am Ende unserer kleinen Verkostungsrunde zu mir sagt, und Jürgen, ich wollte mich noch bei dir bedanken, du bist der Erste, der nicht nach dem Frost gefragt hat.
Ja. Das ist
auch echt nervend.
Hat ja irgendwann, ja.
Klar, ich meine, die meisten Leute meinen das natürlich auch durchaus empathisch, ist ja logisch.
Natürlich,
es geht ja nicht um Voyeurismus bei der Frage.
Mit Respekt der Situation gegenüber zu tun, wo man
genau,
weiß,
na, aber
wir werden es heute sowieso nicht lösen, brauchen wir es nicht ausschlachten.
Ja, genau, aber trotzdem, wenn die Leute fragen, weil sie sich Gedanken machen und dann muss man die Frage aber eben halt, keine Ahnung, 30 Mal beantworten, hat man dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Nee. Also, den wirklichen Wunsch dazu habe ich eigentlich nie gehabt. Das ist, ich glaube, um richtig gute Weine machen zu können, muss eine besondere Zusammensetzung von Mensch sein, die sowas kann. Und ich weiß auch ganz ehrlich gesagt, dafür faszinieren mich einfach grandios gemachte Weine zu sehr. Ich wäre mit dem Mittelmaß wäre ich nicht zufrieden.
Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Sache.
Ja, das hätte mich traurig gemacht, wenn ich dann gesagt, ich mache das jetzt, aber ich bin nicht zufrieden mit dem, was bei rauskommt. Ja. Von daher, das lasse ich lieber Leute machen, die können das viel besser als ich. Und ich konzentriere mich lieber darauf, dann den Leuten, wenn man sowas entdeckt hat, von der Entdeckung zu berichten. Und da habe ich dann am Ende mehr Spaß und vielleicht auch das größere Talent drin.
Welchen Ausbaustil präferierst du?
Holz, aber nicht barrik.
Okay.
Ja. Holz, glaube ich, ist immer noch ein Element, was die positiven Seiten im Wein weiß wie rot am besten hervorbringt.
Mhm.
Aber aus meiner Sicht eben halt dann am besten, wenn es am wenigsten aromatisiert.
Schmeckbar ist, ja.
Sondern eben halt nur als Element dient, mit einer gewissen Oxidation eben die Säurespitzen oder Tanninspitzen eben so ein bisschen abzuschleifen und die Aromatik eben halt vielleicht auf ein höheres Level zu bringen mit mehr Komplexität. Aber ich bin kein Freund von Vanille und Schokolade, bin ich nie gewesen.
Mhm.
Und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr, schätze ich
mal. Ist bei dir ein Wein, wo dir die Worte fehlen? Also entweder einen konkreten oder also der dich sprachlos macht?
Boah, ja, also ich habe mal einen sehr alten Wein dekantiert und das hat mich vollkommen sprachlos gemacht. Das war eine Magnum 29 Latour.
Mhm.
Die gab's, das war zu Müller-Zeiten, hat irgendein Sammler hat eine Raritätenprobe veranstaltet und ich durfte da die Weine vorbereiten. Mhm. Gab ohnehin eine Menge tolle Weine zu probieren, aber ich sehe mich heute noch da stehen, in meinem kleinen Vorbereitungsraum und diese Magnum dekantieren. Und der Geruch aus der Karaffe, das war eine transzendentale Erfahrung. Das war nicht normal. Das war unglaublich. Das hat unfassbar gerochen. Und da war ich, das rieche ich, wie jetzt, wenn ich dir davon erzähle, habe ich den Geruch in der Nase.
Hat man das noch im Sinn? Das kann Wein, das finde ich so cool, ja.
Das hat sich bei mir total auf der Festplatte eingebrannt. Aber ehrlich gesagt, das kann bei mir auch, was habe ich denn kürzlich probiert, was mich so Ach so, mein Bruder hat aufgemacht Chardonnay, 2018er Chardonnay von Fürst, also jetzt vom Sohn natürlich. Also eine der besten Chardonnays, die ich jemals getrunken habe. Also da könnten auch ein paar Burgunder hätten da ganz schön dran zu knapsen gehabt. Oder jetzt auf der Mainzer Weinbörse habe ich die Sachen von Kai Schätzl probiert. Mhm. Das hat mich total weggebeamt. Also diese Arbeit, die er da mit dem Flor macht und dieses Küvettieren der Jahrgänge, finde ich einen vollkommen neuen Gedankenansatz für deutsche Weine, auch innerhalb der VDP natürlich. Ja. Und das fand ich mega faszinierend. Also da über die Weine habe ich noch sehr, sehr lange nachdenken müssen. Das hat mich ziemlich ziemlich beeindruckt. Also ja.
Du sagst Weinsammler, sammelst du selber Wein?
Nee. Das ist ein Konzept, was mir nie sehr nahe gekommen ist. Also wir haben natürlich schon Dinge, die wir aufheben und Weine, die uns gefallen. Da kaufen wir schon auch mal eine 6er-Kiste und eine 12er-Kiste. Aber wir gucken eigentlich auch, dass wir das sukzessive dann auch getrunken bekommen.
Welche Region ist unterbewertet?
Welche Region ist unterbewertet? Oh, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Jetzt überhaupt auf der Welt oder? Oder wo meinst du?
Allgemein, ja. Also wie, in welchem Rahmen du es sehen möchtest? Ich hätte es global gedacht.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass Südwestindien oder Thailand da jetzt zur Sprache kommt. China vielleicht?
Also, da gibt es zwar Wein, also in Indien, aber das muss man nicht unbedingt hier haben. China, ja, die sind, glaube ich, immer noch, das ist, glaube ich, ziemlich, schon ziemlich gut, was die machen insgesamt gesehen. Es gibt schon natürlich auch Massenproduktion dort, aber ich habe einige Sachen probiert, wo ich da sagen muss, boah, das ist aber schon wirklich ziemlich gut. Aber unterschätzt weiß ich nicht, das ist eben halt doch eine sehr klare Kopie dessen, was in Europa passiert. Von daher weiß ich nicht. Also was ich finde, ehrlich gesagt, Portugal ist immer noch unterschätzt. Und zwar als gesamtes Weinbauland. Das ist etwas, was ich nie ganz
wahrscheinlich selbst Portweine, die ja doch hoch dekoriert sind, von einigen gesammelt werden, eine gewisse Anerkennung haben, sind die in dieser Großartigkeit trotz allem nicht so gewertschätzt, wie sie sind.
Ich finde eben auch. Und ich meine, wenn man sich jetzt dann anguckt, diese ganzen Veränderungen, die in Portugal vorangeschritten sind, also die Veränderungen in Vinho Verde. Ich meine, Vinho Verde, es gibt natürlich immer noch diesen eher traditionellen Stil, wenn man das so sagen will. Aber es gibt unglaublich viele Weingüter, deren die Komplexität der Weine, die die machen, muss sich vor den galizischen Nachbarn überhaupt nicht mehr verstecken, ganz im Gegenteil. Oder eben auch Regionen südlich von Donau, also Beirada, Dau, da passiert so viel und die Weine sind so faszinierend und teilweise auch, das sind ja auch wirklich günstige Weine in vielen Fällen. Wo man sich auch denkt, Alter, das ist aber echt komplex.
Unverschämt,
aber unverschämt günstig teilweise, weil sie eben halt für viele Weintrinker diese Reputation Spanien irgendwo, keine Ahnung, nicht haben. Spanien gilt dann immer noch ein bisschen als wertiger und Portugal ist immer so ein bisschen dann kommt dann nochmal hinten dran. Ja, was aber den Wein und dem der Qualität und der Vielschichtigkeit, finde ich, nicht gerecht wird, ne?
Ich denke, es sind den autochthonen Rebsorten. Also da ist die große Chance, das eigentliche Leid. Dass viele diese nicht mehr aussprechen können, beziehungsweise sich damit nicht beschäftigen möchten. Und solange es über Tempranillo, Sangiovese, Cabernet hinweggeht, sind viele überfordert.
Jo, auch aber Kollegen. Stimmt schon, ne? Aber ich meine, man soll sich bitte nicht so anstellen. Also so kompliziert ist das doch nicht.
Ich auch. Wärst du ein Wein? Welcher wärst du?
Also früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass ich Riesling hätte sein wollen. aber dafür bin ich nicht mehr drahtig genug.
Also gibt ja auch die etwas ausladenderen Exemplare.
Als ja, genau. Also wenn ich heute Riesling wäre, wäre ich wahrscheinlich ein Elsässer Riesling oder ein Pfälzer. Nee, oder was ich auch gerne wäre, ich wäre auch sehr gerne ein Beaujolais Cru.
Ja.
Ich wäre auch sehr gerne ein Morgon zum Beispiel.
Ja.
Ja. Das wird mir auch gefallen. Also
schön.
So ein bisschen dunkel mysteriös auf der einen Seite, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Das ist ja eine ganz coole Mischung. Ja.
Wein ist Punkt Punkt Punkt. Kann man Wein in ein Wort kleiden?
Ja, Wein ist das komplexeste Getränk der Welt. Es gibt, glaube ich, kein anderes Getränk, was diese Vielschichtigkeit anbietet, diese Vielfältigkeit. Und auch die Frage, welche Gelegenheiten man damit eben auch begleiten kann. Ob das freudige oder traurige Anlässe sind, ob das eine Party ist oder ein hochwertiges Essen. Wein der richtige Wein in den richtigen Mengen ist etwas, was, glaube ich, jede zwischenmenschliche Interaktion irgendwie auf ein anderes Level heben kann.
Gibt es kein Getränk, das dem Wein nahe kommt?
Nö.
Tee, Bier?
Ja, weiß ich nicht. Also es gibt herausragende Tees, es gibt tolle Biere. Ich meine, ich komme ja aus so einer Ecke in Franken, wir sind ja so in der Übergangsphase, noch Weinfranken, ja. Aber es ist ja bei uns auch nicht mehr weit rüber nach Kulmbach und so weiter. Also ich bin auch großer Bierfan und kann mich auch für tolle Biere begeistern, aber ob sie die Bandbreite von Wein, ob sie an die Bandbreite von Wein heranreichen, da würde ich schon Fragen stellen. Whisky ist natürlich auch ein sehr komplexes Produkt. Aber ich finde eben auch, es ist eben halt die Auswahl der Grundprodukte ist relativ überschaubar. Und ich finde dadurch, dass eben halt Wein, dass es so viele Rebsorten gibt und so viele Rebsorten eben dann auch in unterschiedlichen Klimakontexten mit unterschiedlichen Bodenformationen aus dieser Kombination ergibt sich eben eine Vielfalt, die andere Getränke nicht so zum Ausdruck bringen, finde ich. Ich meine, ich bin zum Beispiel auch großer Sake-Fan und finde es ein unglaublich faszinierendes Getränk, aber ob Sake es mit Wein aufnehmen kann in dieser Vielfalt, weiß ich nicht so genau.
Ja. Hast du einen Ausgleich zum Wein, zum Beruf, Sport oder malst du heimlich Bilder aus oder?
Nee, Sport mache ich in überschaubarem Rahmen, also nur um einigermaßen in Shape zu bleiben. Ich bin kein sehr großer Spieler. Ich meine, ich fahre viel Fahrrad und so weiter, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Jogger oder Fitnessstudio-Hase. Das bin ich gar nicht. was wir sehr gerne machen, ist kochen.
Ja.
Also ich glaube, wenn ich kein Sommelier geworden wäre und wenn ich kein Gymnasiallehrer geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Koch geworden. Oder anders gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie gerne ich koche, irgendwann mal, also heute, dann hätte ich mich vielleicht damals auch eher vielleicht auch in die Richtung entschieden.
Wobei, also kochen, wenn man es muss, ist noch was anderes, als wenn man es darf.
Ja,
da mag ich. Wenn du jeden Tag kochen müsstest und, keine Ahnung, jeden Tag 50 Wachteln ausnehmen müsstest, dann wäre es vielleicht ein anderer Schnack, als wenn du jetzt mit deiner Frau zu Hause und ein Fläschchen Wein und...
Ja. Ja, da hast du sicher recht. Aber ich denke mir manchmal, ich würde es gerne ein bisschen professioneller können, weißt du? Aber das kann man sich ja vielleicht noch erarbeiten. Ne? Ja, naja, und Musik spielt für mich eine sehr wichtige Rolle.
Okay.
Weniger das
Machst du selber Musik?
Ja, sehr laienhaft. Ja. Also ich versuche mich gerade am Ukulele spielen. Es ist noch nicht so, wie ich will. Aber ich habe meiner Frau gesagt, Heiligabend, wenn wir Weihnachtslieder spielen in meiner
Begleitung. Cool.
Ja, so viel
Welche Musik passt zum Wein? Gibt es für dich eine ideale Musik zum Wein?
Jede Musik passt. Oder anders gesagt, es gibt für jede Musikrichtung auch den passenden Wein. Ich meine, hey, unser lieber Freund Dr. Martin Tesch beweist ja, dass Riesling mit Death Metal passt. Also ist ja schon ein bisschen extremer von der musikalischen Ausrichtung her. Das funktioniert aber auch, weil ich glaube eben halt, Musik funktioniert ja auch viel über Stimmung. Mhm. Und das ist bei Wein ja auch so. Das ist, je nachdem, welcher Stimmung man ist, ist auch sehr entscheidend dafür, wie einem Wein schmeckt oder welcher Wein eben dann genau der richtige ist. Und das ist mit der Musik ganz ähnlich. Und von daher, finde ich, gibt es da sehr, sehr viele Berührungspunkte. Teilweise auch ein bisschen theoretisch, wenn man immer überlegt, ob wir so Proben mal machen sollen, irgendwie so eine Wein- und Musikabende. Ich habe mich da immer ein bisschen drum gedrückt, weil ich mein Gefühl mir sagt, das ist vielleicht ein bisschen zu konstruiert. Und ich weiß nicht immer, ob man quasi die eigene Empfindung, ob man das immer auch auf Leute, die zusammen kommen, dann auch, ob man das spiegeln kann. Ja. Aber spannend ist es bestimmt.
Ja.
Und da gibt es auf jeden Fall viel Parallelen oder auch Berührungspunkte.
Finde ich auch. Na, so hat man noch Ziele und Wünsche. Hast du noch Ziele und Wünsche? Also was du... Ich habe mit Erschrecken feststellen müssen, dass du älter als 50 bist, was ich nie gedacht hätte. Ja, ich habe versucht, es gerade irgendwie höflich zu um.
Ja, das ist
und
so.
Daher, da hast du schon viel, viel erlebt, aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal?
Ja, aber es ist jetzt weniger, es sind weniger Karrierewünsche, ehrlich gesagt.
Hm, okay.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich jetzt beruflich mich hauptsächlich mit Ausbildung auseinandersetze, jetzt sei es für die IHK oder eben auch für den Wine and Spirits Education Trust, mache ich ja auch relativ viel. Und nach wie vor eben auch meine Seminare für Endverbraucher, das macht mir auch immer noch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich sage dir ganz ehrlich, meine Zielsetzung ist eigentlich... mit der Zeit eher weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben.
Wir reisen gerade, weil du halt auch sehr, sehr intensive Phasen hinter dir hast, in all den Läden, wo du gearbeitet hast.
Genau,
da kommt das war auch eine Phase, wo man sagt, ja.
Ja, und das ist okay jetzt. Also ich arbeite immer noch gerne hart, aber einfach, was ich mir dann jetzt mittelfristig wünschen werde, wäre vielleicht das mit dem Arbeiten noch ein klein wenig zurückzufahren. Und ein bisschen mehr Freizeit noch, dass man einfach sagt, man kann einfach mal, macht auch mal ein langes Wochenende oder so. Es gibt ja, muss ja nicht immer so weit reisen. Ne? Das ist eben auch jetzt hier nur Berliner Umland. Man profitiert so viel davon, einfach auch mal hier nur mal 2 Stunden aus der Stadt rauszufahren. Wir waren jetzt, kürzlich sind wir ins Gasthaus Strelitz gefahren. Das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Also Kurzurlaub, aber auf gastronomisch höchstem Niveau. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und du kommst da zurück und hast eben dann auch wieder Power für die Woche, fühlst dich erholt und das, diese Mischung hinzukriegen, immer noch berufstätig zu sein, immer noch auch den jungen Leuten möglichst was mitzugeben, von dem sie auch profitieren können, aber trotzdem auch ein bisschen mehr Freizeit, das wäre so meine Zielsetzung.
Das finde ich erstaunlich. Man kann so richtig die Erfahrung aus einer gewissen Gelassenheit in den Formulierungen, den Ansichten, den Betrachtungen bei Jürgen heraushören. Ich bin recht ergebnisoffen in das Gespräch gegangen und begeistert, mit wie viel Liebe und Engagement Jürgen diesen Beruf liebt, betrachtet und ja auch über viele, viele Jahrzehnte ausgelebt hat. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Jürgen Hammer. Ein Geschenk, dich heute hier gehabt zu haben. Und auch ein großes Dankeschön an euch für die Begleitung, für die Unterstützung, fürs Liken, fürs Teilen auf den sozialen Medien und einfach fürs Hören und Mögen. Und ein großes Dankeschön auch der Schlumberger Gruppe mit den Häusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Dank ihrer händischen und wirtschaftlichen Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt so engagiert und so intensiv zu leben. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche und auf unseren nächsten Gast, den ich hier, glaube ich, nicht vorstellen muss. Sebastian Ortbeuser. Bitte zum Gespräch. Ein ganz herzliches Dankeschön unserem zweiten Supporter, unserem zweiten Unterstützer bei Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, dem Weingut Perelada. Und es hat mich natürlich wahnsinnig gefreut zu erfahren, dass das Weingut Perelada im Ranking der 50 Most Admired Wine Brands 2024 von Drinks International aufgenommen wurde. Also, um es in Worte zu fassen, ist Perelada eines der 50 anerkanntesten Weingüter in der Weinwelt. Und mit den großen Weingütern aus Bordeaux, aus Burgund oder, um in Spanien zu bleiben, aus der Rioja, aus dem Ribera del Duero, in einem Atemzug benannt, genannt und eingeordnet zu werden. Was für ein Ritterschlag. Und das nicht ohne Grund. Oder vielleicht darf ich die Geschichte einfach ein wenig zurückdrehen. Auf Castillo Perelada wird Wein seit dem Mittelalter erzeugt. Aber die eigentliche neuzeitliche Geschichte des Castillo begann 1923, als Miguel Mateo das Anwesen kaufte und sich zum persönlichen Ziel machte, die Weinproduktion, das großartige Erbe von Perelada, wiederzubeleben. Und heutzutage ist es lebendiger denn je. Man hat es geschafft, modernste Technologien zu integrieren, Traditionen wiederzubeleben und Weine zu erschaffen, die die Nuancen von Böden und Reben in ihren einzigartigen Weinen widerspielen. Drei Generationen beherbergt das Castillo Perelada mittlerweile. Der eben erwähnte Miguel Mateo war eine einzigartige Person. Er wurde 1898 als Sohn des Gründers der Automobilfirma Hispano Suiza, Damian Mateo, geboren. Eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert. Damian Mateo war in vielen Bereichen des geschäftlichen, kulturellen, ja sogar politischen Lebens aktiv. Er war zu verschiedenen Zeiten Bürgermeister von Barcelona und spanischer Botschafter in Paris. Die Liebe zur Kultur war der Bereich, aus den verschiedenen Leidenschaften seines Vaters, den Don Miguel, am meisten prägte. Und er war von klein auf ein begeisterter Sammler in den vielen Bereichen der Kunst. 1923 kaufte er das Schlossgut Perelada, welches bestehend aus einer Festung und einem Palast zuvor dem Grafen von Perelada gehörte. Von da an verwandelte Don Miguel Perelada in ein eigenes Kulturzentrum. 1972 übernahm Arturo Zucke die Verantwortung für Perelada nach dem Tod seines Schwiegervaters Miguel Mateo. Er konzentrierte sich auf das ihn so faszinierende Thema Wein und war regelrecht besessen von einem Qualitätsfanatismus. Sein Hauptziel basierte darauf, Castillo Perelada zu einem der renommiertesten spanischen Weingüter zu machen. Die dritte Generation, angeführt von Javier Zucke Mateo, führt das qualitätsfanatische Streben der letzten Jahre fort und konzentriert sich auf den Kauf neuer Weinberge und die Schaffung eines großartigen technischen Teams, um die Entwicklung des Weingutes und die Qualität der Weine absolut zu perfektionieren. Bemerkenswert ist auch die Forschungsarbeit, die es Perelada ermöglichte, das Beste aus der Region Empordà hervorzubringen, herauszuarbeiten und in ihren Wein zu präsentieren. Mit der Gestaltung der neuen Kelleranlagen des neuen Weingutes wurde man sich mehr und mehr der Verbindung zur Natur bewusst. Und so ist das neue Weingut Perelada das erste in Europa, das über die US Green Building Council LEED, BD&C Umwelt- und Energiezertifizierung verfügt und in dem Nachhaltigkeit, Energie Effizienz mit den Vorlieben für Design und Ästhetik vereint wurden. Und ja, neben dem Qualitätsbewusstsein ist der ganz große Blick nach vorne der Blick zurück, der Blick zur Natur. Und so werden teilweise größte Anstrengungen unternommen, die Biodiversität zu fördern und die Natur zu unterstützen. Selbst Kleinigkeiten wie die Wiedereinführung des weißen Storches in Castillo Perelada sind eine Herzensangelegenheit für die Familie Zucke Mateo. Im Frühjahr 1998 nistete ein Storchenpaar zum ersten Mal wieder erfolgreich in den Gärten von Castillo Perelada. 3 Jahre zuvor begann man mit dem Projekt. 40.000 Euro würden jedes Jahr in die Anpassung der Gärten investiert, um dem weißen Störchen wieder ein attraktives Heim zu bieten. Heutzutage züchten etwa 30 Paare jedes Jahr etwa 50 Küken. Dieses Projekt hat dazu beigetragen, dass die Storchenpopulation in Girona in Katalonien einen historischen Höchststand verzeichnen kann. Dank Perelada. Und auch ein großes Dankeschön für die Unterstützung unseres Podcast-Projektes und natürlich auch dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Was für eine tolle und inspirierende Folge mit Jürgen Hammer. Hallo, ich bin Nancy Großmann und arbeite im Rutz Restaurant, dem einzigen 3-Sterne-Restaurant in Berlin. Ich durfte Jürgen vor 13 Jahren in Berlin kennenlernen, da er nach wie vor die Deutsche Weinschule vor Ort hier in Berlin führt. Und ich durfte als einer der Ersten dort die Prüfung zur IHK-geprüften Sommeliere ablegen, was wirklich ja so die Grundsteinlegung auch mit war für die weitere Entwicklung, was den Wein angeht. Und was wirklich ganz, ganz besonders ist, dass Jürgen halt eine ganz eigene Art hat, über Wein zu sprechen. Und er schafft es, den Menschen ein Weinverständnis zu erklären oder sie dazu zu bringen, halt gewisse Dinge einfach zu verstehen, wenn es um Wein geht. Und das gar nicht dogmatisch und das auch gar nicht von oben herab, sondern das immer sehr ebenbürtig und sehr auf Augenhöhe. Und da fühlt man sich auch nie doof, weil es immer nur darum geht, dass man sich weiterentwickelt und dass man, dass er Menschen daran teilhaben lässt, an diesem Wissen und diesem tollen Thema Wein an der Stelle. Das ist wirklich grandios. Ich merke das gerade auch, wenn wir im Betrieb Fortbildung haben. Jürgen hat, da kommt er auch für Schoolings mit rein und fördert sozusagen den Nachwuchs, was unheimlich toll ist. Gerade sind wir mitten in den Prüfungen. Ich habe das erste Mal die Erfahrung, dass einer aus dem Team sozusagen bei ihm erfolgreich seine Prüfung ablegt. Und was gibt es Tolleres, als diesen Prozess mit zu beobachten und mit zu gestalten? Deswegen ist Jürgen auch so ein unfassbar wichtiger Mensch in der Weinwelt, weil er einfach dafür sorgt, dass da auch was nachkommt an der Stelle. Wir können das natürlich im Restaurant auf der einen Seite machen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen sich da auf jeden Fall eine Basis und eine Grundsteinlegung ins Hirn reinhämmern. Und das ist wirklich groß. Das ist halt auch nach all den Jahren, du siehst ja, wie die Menschen aufblühen und wie viel Spaß, wenn Menschen Blut geleckt haben am Wein, was er da auch mit transportiert. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Auf noch hoffentlich ganz, ganz viele tolle Absolventen, Jürgen. Du bist ein großartiger Mensch. Sowas braucht die Weinwelt, was immer ehrlich, immer ja, immer straight raus in der Meinung und immer auf dem Punkt, was wirklich groß ist. Ich freue mich, dass ich dich schon so lange kenne. Vielen Dank und alles Liebe und Gute. Danke für alles, Jürgen.